Herzlich willkommen zu Grauzonen, eurem Podcast rund ums Thema mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Mike und neben mir sitzt die wunderbare Janine. In der letzten Folge haben wir über Essverhalten und mentale Gesundheit gesprochen und die heutige Folge wird dieses Thema, wie schon angekündigt, ein wenig fortsetzen. Heute wollen wir mit euch über das Thema Körperbild und Selbstwahrnehmung reden und zwar im Genauen darüber, wie sich mentale Gesundheit auf unser Körperbild auswirkt und auch andersherum. Wie sehen wir uns selbst und wie fühlen wir uns in unserem Körper? Wie beeinflussen Schönheitsideale, Vergleiche und Erfahrungen unser Selbstbild? Und was passiert, wenn unser Körperbild gar nicht mit dem übereinstimmt, was wir im Spiegel sehen oder fühlen? Genau darum soll es heute gehen. Ja, Babe, was ist denn eigentlich Körperbild? Was ist damit gemeint?
Weiß ich nicht, bin kein Fachpersonal.
Tja, was würdest du denken, was damit gemeint sein könnte?
Also Google hat mir da so eine kleine Mini-Definition rausgeschmissen.
Okay, dann schieß mal los.
Ich bin ja immer so super gut in Selbstdefinieren, nämlich nicht. Nein, Körperbild soll wohl beschreiben, wie man seinen Körper wahrnimmt und wie wir über ihn denken und wie wir uns in ihm fühlen. Und ja, das unterschreibe ich. Das ist das, wenn ich den Begriff Körperbild verwende, ist es genau das, woran ich dann denke. Also nicht, was andere potenziell von meinem Körper halten oder empfinden könnten, sondern wie meine Wahrnehmung, meine Empfindung dahingehend sind.
Mhm.
Genau, ja.
Würde ich genauso definieren. Also beziehungsweise die Definition macht für mich auch Sinn.
Genau, und alles andere, wie zum Beispiel, ob von außen jemand den Körper kommentiert, also mit Blicken, mit Wörtern oder ob wir uns im Fernsehen irgendwas anschauen, okay, Fernsehen, man merkt, ich komme aus den 90ern.
Ja.
Auf irgendeinem elektronischen Endgerät. Du hast es ja im Intro schon angesprochen. Schönheitsideale sind überall, auf Werbeplakaten draußen, auf der Straße, wie gesagt, ne? Auf digitalem Wege. Wir werden ja irgendwie ständig mit irgendwelchen Körperbildern konfrontiert.
Yep.
Und auch die Art und Weise, wie unsere mentale Gesundheit gerade so ist, also ob die gerade gut oder schlecht gepolt ist, hat ja einen Einfluss darauf, wie wir unser Körper wahrnehmen, ob wir uns in ihm gut fühlen oder eher weniger, ob wir vielleicht unserem Körper auch was Gutes tun können oder nicht, sprich, ob wir uns bewegen können oder eher nur rumliegen, weil nichts anderes gerade geht oder wenn man krank ist oder ich weiß nicht. Also gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass das Gefühl fürs Körperbild sich ja auch variieren kann.
Ja.
Und das kann täglich passieren, das kann in Phasen passieren und ich glaube, das kann genauso unterschiedlich sein, wie Lifestyle bei Menschen unterschiedlich sein kann.
Mhm.
Weil ich nämlich auch glaube, dass jemand, der zum Beispiel jetzt total fitnessaffin unterwegs ist und da zum Beispiel Ziele im Vordergrund hat, die dazu führen, dass sich der Körper vielleicht alle paar Wochen verändert. Da hat man dann eher alle paar Wochen vielleicht ein anderes Körperbild von sich oder eine andere Körperempfindung. Und jemand, der vielleicht depressiv ist, der hat dann vielleicht täglich ein anderes Körpergefühl.
Ja.
Und dann gibt es wieder Leute, die vielleicht so dermaßen von verschiedensten Dingen eingespannt sind durch Arbeit oder Care-Arbeit, die vielleicht ihren Körper gar nicht mehr wahrnehmen. Also da wirklich schon so ein bisschen dissoziativ vielleicht auch unterwegs sind, weil sie eigentlich nur noch funktionieren.
Oftmals ohne es zu merken tatsächlich.
Ja,
auch,
ja, ne? Genau. Das ist, also Dissoziation ist ja meistens auch, zumindest wie ich es verstanden habe, nichts, was man aktiv steuert, das passiert. Das ist, ne?
Ja,
wie
total.
So ein Flucht- oder Gefriermodus.
Genau.
Fight, Flight oder Freeze, das sind ja, die Fluchtreflexe oder die Überlebensreflexe vom Menschen und ich glaube, Dissoziation gehört da halt mit zu, ne? Also sich totstellen.
Ja.
Und was ich halt auch wichtig finde, hatten wir uns ja hier auch aufgeschrieben, ist, dass der Körper ja auch eine Art Körpergedächtnis hat.
Mhm.
Und das finde ich so spannend, weil das in Bezug auf meine Angstthematiken ganz, ganz viel erklärt.
Mhm.
Also das finde ich halt super spannend, weil ich ja zum Beispiel... Oder anders eingeleitet, der Satz, Dinge herunterzuschlucken, bei mir mittlerweile so eine enorme Tragweite hat, dass wir ja auch in der Therapie schon festgestellt haben, dass mein Körper im wahrsten Sinne des Wortes Dinge nicht mehr einfach runterschlucken möchte, weil ich auf der einen Seite viel zu lange in meinem Leben übergriffiges Verhalten nicht adressiert habe, Konflikte nicht angesprochen habe, sondern es meinem Umfeld immer bequem gemacht habe und dem Spruch nach immer alles runtergeschluckt habe. Und dann kommt noch hinzu, was jetzt mit dem Spruch nichts zu tun hat, dass ich als Säugling und Kleinkind ständig irgendwelche Dinge verschluckt habe und da halb am Ersticken war. Also so Bonbons und Eiswürfel. Und als Säugling habe ich ja auch eine recht große halbe Erdnuss eingeatmet, die man ja auch auf dem Röntgenbild sehen konnte. Und das wurde ja fast zu spät gemerkt. Also mir wurde ja dann die ganze Zeit von den Ärzten eine Grippe oder eine Lungenentzündung wurde mit diagnostiziert und irgendwann lag ich da so halb tot, schon halb blau angelaufen und so auf der Couch. Und dann hat es ja Gott sei Dank alles seinen Weg genommen, dass ich ins Krankenhaus kam und Co. Und kurz vor der OP habe ich, ich weiß nicht, wo ich diese Kräfte mobilisiert habe, aber auf einmal diese halbe Erdnuss komplett rausgehustet. Mhm. Und man muss dazu sagen, man konnte auf dem Röntgenbild sehen, die Erdnuss war ganz unten im Lungenflügel. Mhm. Also wirklich an der Stelle, wo man nicht drauf gekommen wäre, dass ein Säugling, also ich war da 11 Monate alt oder so, das alleine aus eigener Kraft hinkriegt, raus aus dem Körper zu transportieren. Und ich glaube, diese ganzen Erfahrungen im Aspekt mit Körpergedächtnis sind halt ein Grund dafür, dass ich heute diese extreme Angst habe zu ersticken, Schluckbeschwerden habe.
Absolut logisch.
Genau, sobald ich irgendwie in Stress gerate oder auch Dinge tue, die ich vielleicht per se gerade nicht unbedingt machen möchte oder sie mache, um es jemandem anderem zu bequem zu machen oder um Dinge möglich zu machen. Also alles so Dinge, die so gegen meine eigenen Bedürfnisse gerade gehen, dass ich sofort einen engeren Hals bekomme, dass ich Schluckbeschwerden bekomme, dass ich gefühlte Atemnot bekomme. Und sobald ich damit dann aber aufhöre oder auch darüber rede, dann ist das weg. Dann kann ich mich wieder vernünftig räuspern, dann kann ich auch wieder vernünftig schlucken, dann traue ich mich zum Beispiel auch was zu trinken oder so. Und ich finde, das ist extrem wichtig, halt mit reinzunehmen oder mit zu beachten, weil es halt auch eine Zeit gab, wo das kein Thema für mich war, also dieses Wissen darüber. Und ich mich halt auch gefragt habe, warum zum Teufel ist mein Körper so versessen darauf, zu denken, er könnte potenziell ersticken, weil ich meine eigene Spucke runterschlucke. Und zu verstehen, dass mein Stresspegel plus mein Angstpegel irgendwie in Kombination steht und das irgendwie immer davon beeinflusst wird, wie überstimuliert ich gerade bin oder nicht und auch, ob ich bedürfnisorientiert meinen Alltag ausgerichtet habe. Ja. Mit dem Wissen darüber, dass diese ganzen Erfahrungen sich im Körper irgendwie sammeln oder halt gespeichert bleiben, ist, finde ich, enorm wichtig, um für sich einen Weg zu finden, um damit umzugehen und um das vielleicht auch, ja, auf einen heilsamen Weg zu bringen.
Es ist vor allen Dingen wichtig, wenn du erstmal weißt, was woher kommt und welche Reaktion deiner Psyche woher kommt oder welche Reaktion deines Körpers woher kommt, hast du überhaupt erstmal einen Ansatzpunkt, mit dem du arbeiten kannst, therapeutisch oder auch ohne Therapie, mit einfach nur in Sachen Wahrnehmung anders damit umzugehen.
Ja.
So, ne? Das ist gerade dieses Thema Körpergedächtnis war für mich auch immer eins, das war für mich nie wirklich greifbar, bis ich letztes Jahr dieses OP-Erlebnis hatte, wo die Betäubung nicht richtig gewirkt hatte. Ne? Und ich bei diesem Eingriff dann plötzlich die Schnitte des Skalpells gemerkt habe und wie so ein Flashback hatte an eine OP, die ich mit 7 hatte, wo ich mich daran erinnert habe, dass ich aus einer Vollnarkose aufgewacht bin damals. Und das wusste ich einfach mein ganzes Leben nicht mehr. Das ist auch da erst wieder durch wie so Körperreaktion, Körperspeicher, wie auch immer man das nennen möchte, erst wieder wach geworden. Und deswegen ist das gerade in Sachen Körperbild und Co. und auch in Sachen Psyche, finde ich, echt gut zu wissen, wenn solche Erlebnisse da waren. Und gerade dieses Beispiel, was du beschreibst mit dieser Erdnuss, von dem du mir ja auch schon mehrfach erzählt hattest, das macht für mich so Sinn in Bezug auf deine Angstthematik ganz allgemein, alles rund um dieses ganze Erstickungsthema, Schluckthema und so weiter, wo du häufig Beschwerden hast, einfach mit Räuspern und Co.
Oder ja auch, wenn ich mich wirklich mal verschlucke, was ja immer mal passieren kann, dass, wenn ich das zum Beispiel bei jemand anderem beobachte, der bleibt dann ruhig. Der fängt dann an, also zum Beispiel bei dir, du bleibst dann ruhig, du hustest dann einfach und kriegst dann vielleicht auch einen roten Kopf durch das Husten und die Anstrengungen, tränende Augen und so. Das ist also eine ganz normale Körperreaktion, weil deine Reflexe nun mal eben gearbeitet haben. Und bei mir ist es so, ich gerate sofort in Panik. Ich springe dann vom Stuhl auf und fuchtel mit den Händen und bin dann super aufgeregt und ängstlich und panisch. Dabei passiert bei mir gerade genau die gleiche reflexhafte Reaktion im Körper wie bei dir.
Genau.
Nur, dass bei mir, und das ist nämlich der Punkt, den ich immer hinterfragt habe, warum springe ich da gleich so panisch auf? Weil mein Körper halt gespeichert hat, dass da mal was ganz, ganz arg Gefährliches passiert ist, was halt fast mein Leben beendet hat.
Und wohlgemerkt an der Stelle, auch in einem Alter als Säugling mit 11 Monaten,
wo die Reflexe noch gar nicht richtig ausgeprägt waren, ne?
Erstens das, die sind noch nicht richtig ausgeprägt und B, bist du das hilfloseste kleine Stückchen Fleisch, was es in diesem Moment gibt. Du bist auf Hilfe von außen angewiesen. Und dann als Säugling diese Erfahrung gemacht zu haben, dass du es verschluckst und fast daran stirbst, hat sich so in dein Hirn eingebrannt, das ist so in deinem Unterbewusstsein, das hat sich so für den Rest deines Lebens geprägt, dass deine Angstreaktion daran geknüpft ist und nochmal eine ganz andere ist, als bei jedem anderen Menschen, der so ein Erlebnis nicht hatte.
Ja. Richtig.
Das darf man einfach nicht vergessen.
Richtig, richtig. Und dann war ja auch die ganzen Male, die ich mich als Kleinkind verschluckt habe, da war ich in der Regel auch alleine. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich mit ein paar Freundinnen auf dem Spielplatz. So, da war ich dann mal nicht alleine, aber ich habe halt durchweg immer die Erfahrung gemacht, wenn ich mich in Gegenwart von anderen Menschen verschluckt habe und dann halt auch so hektisch irgendwie dann wurde, dass dann immer im Hintergrund ich mitgekriegt habe, wie die Menschen gesagt haben, warum drehst du denn jetzt so durch? Mhm. Also warum fährst du denn gleich so hoch? Und ich konnte es jahrelang halt auch nicht sagen, weil ich einfach nur in dem Moment merkte, okay, ich habe Angst. Mhm. Aber warum? Und warum ist das also nicht einfach nur Angst, weil ich glaube, die verspürt jeder in dem Moment, wenn er sich verschluckt und das Gefühl hat, das geht jetzt vorbei.
Ja.
Weil Verschlucken und Atemnot haben und so, es ist halt einfach auch ein beängstigendes Gefühl.
Klar.
Aber panisch zu werden ist halt schon ein massiver Unterschied.
Absolut.
Genau.
Ja.
Und was mir auch gerade noch einfällt, was ich auch vergessen habe, ist also diese Thematik mit Körperspeicher und Co., das kommt ja auch bei anderen Formen von Traumatisierung ja auch ganz stark zum Tragen. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Kindheit ein weiteres Kind gehabt. Das war die Tochter von einer befreundeten Person meiner Mutter. Und wenn ich halt mit ihr und ihrer Schwester gespielt habe und ich und ihre Schwester, wir haben uns halt ein bisschen besser verstanden. Wir hatten halt einfach mehr Interessen, die miteinander gematcht haben. Und wenn wir dann zum Beispiel Sachen gespielt haben, die uns interessiert haben und die andere dann eben nicht oder Dinge halt nicht gelaufen sind, wie sie es wollte, dann war ich ihr immer der Dorn im Auge und dann ist sie immer auf mich los und hat mich gewürgt.
Mhm.
Also auch wirklich richtig mit den Händen um meinen Hals und auch dann zugedrückt. Und ne, das sind halt Sachen, wo ich halt auch dann weiß, wenn ich zum Beispiel im Bus bin oder in irgendeiner Situation, die potenziell überstimulierend für mich sein kann und ich halt in so eine Richtung Panikattacke irgendwie komme, diese Hitzewallungen, die dann hochkommen, ne, also diese, das ist ja auch was ganz Normales in so einer Angstreaktion, dass ich dann nicht nur das Gefühl habe, dass mir halt heiß und warm wird und ich irgendwie schwerer Luft bekomme oder sowas, sondern ich habe jedes Mal dann das Gefühl, dass es sich wie hier irgendwas rumlegt.
Okay.
Und auch da macht es halt total Sinn, wenn ich als Kind ganz oft die Erfahrung gemacht habe, von jemand anderem gewürgt zu werden.
Ja,
dann weiß ich auch, woher das kommt, dass ich das Gefühl habe, wie als würden Hände um meinen Hals gelegt werden. Und die befreien sich halt auch meistens erst dann, wenn ich wirklich was ganz Kaltes um meinen Hals legen kann. Mhm. Deswegen habe ich ja meistens so eine Kühlpads irgendwie dabei, die man einmal anwenden kann oder leider Gottes praktischerweise auch einen niedrigen Blutdruck, der immer zu kalten Händen führt, dass ich immer mit meinen kalten Händen an meinen Hals gehen kann. Ja, genau.
Ja, also, in dem Fall praktisch.
Genau, ja. Also mir geht's gut, keine Sorge, ich bin gesund. Aber in der Hinsicht ist es halt sehr praktisch. Also aber 30 Grad im Sommer, ne, da kocht der Körper.
Logisch.
Genau. Ja, aber so viel zum Thema Körpergedächtnis und finde ich, ist wie gesagt ein Ding, was ich nie auf dem Zettel habe, wenn ich zum Thema Körperbild zum Beispiel nachdenke.
Mhm. Ja, und gerade um jetzt wieder zurückzukommen mit diesem Thema, über das wir ja übergeordnet sprechen, dieses Körperbildthema und halt auch Einflussfaktoren von außen und alles drum und dran und auch weil du dieses Thema Traumata erwähnt hast und so, fällt mir dann auch sofort ein, wie viele Menschen natürlich auch mit ihrem eigenen Körperbild und ihrer Selbstwahrnehmung dann strugglen können, weil sie gewisse Erlebnisse halt auch in ihrem Leben hatten, wie im Intro schon angekündigt.
Ja.
Und das fängt ja an bei Kleinigkeiten, wie wenn man als Kind pummeliger war und von den Mitkindern im Kindergarten, in der Schule, Klassenkameraden oder wie auch immer gemobbt wurde deswegen.
Oder auch der eigenen Familie, du bist halt das Pummelchen.
Genau.
So.
Das sind ja alles solche Sachen, die sich dann einbrennen und die halt auch im Körper gespeichert werden letzten Endes. Die,
genau.
die brennen sich in unser Unterbewusstsein ein und die prägen sehr, sehr unsere Selbstwahrnehmung,
ich
unser Körperbild. Ich
bin von meiner eigenen Familie regelmäßig als Kleinkind und Teenager als Klappergestell und Knochengerüst bezeichnet worden.
Mhm.
Und ich finde, das ist genauso, wie es Fatshaming gibt und diese Begriffe in Richtung Pummelchen zum Beispiel, was wir gerade hatten, genauso verletzend sein können und auch eine sehr gefährliche Auswirkung haben können in Richtung potenzielle Essstörung oder sowas. Egal, ob das lieb gemeint war oder böse gemeint, das ist die Intention dahinter ist völlig egal. Es hat eine Auswirkung auf diesen Menschen, vor allem in jungen Jahren.
Auf jeden Fall.
Weil bildet sich ja erst alles, Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und was weiß ich was und auch wie sicher man sich in seinem Umfeld fühlen kann. Wenn die eigene Familie oder der eigene engste Kreis anfängt, einen regelmäßig zu beleidigen, weil das ist es ja im Endeffekt. Wie sollst du da einen gesunden Selbstwert und so ein Selbstbewusstsein aufbauen?
Richtig.
Geht nicht.
Und das kommt halt noch on top zu diesen ganzen Dingen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Ne?
Ja.
Also ob das jetzt Werbeplakate sind, irgendwelche Werbetrailer oder weiß der Geier was. Es gibt so viele Punkte, wo wir einfach einem gewissen Bild ausgesetzt sind, diesem Schönheitsideal ausgesetzt sind, wie ein Mensch der Meinung einer Werbefirma nach auszusehen hat oder irgendeines Designers nach auszusehen hat.
Es gibt ja auch die wissenschaftliche Erkenntnis, dass, ich weiß jetzt den Zeitraum nicht mehr, aber seitdem es Germany's Next Topmodel gibt, hat das einen direkten Einfluss oder kann es einen direkten Einfluss auf essgestörte Patientinnen haben. Mhm. Also das, da gibt es auch einen Zeitraum für. Mhm. Das hatten sie irgendwie mal nachgeforscht. Das, weil ich glaube mittlerweile, also klar, das Schönheitsbild bei Germany's Next Topmodel ist immer noch ein sehr stereotypisches für Frauen und auch eins, was noch sehr an Heroin-Schick und sowas erinnert. Mittlerweile versuchen sie da ja so ein bisschen toleranter zu werden und diverser und Co., aber darum soll es ja gar nicht gehen, mhm. sondern eher um, ich glaube, von wann hat Germany's Next Topmodel angefangen und dann die nächsten 5, 6, 7 Jahre irgendwie, so dieser Zeitraum. Und dass man dann so guckt, okay, die Leute, die damit praktisch ja aufgewachsen sind, also da gehöre ich dann ja auch mit zu. Mhm. Das heißt so, ich weiß gar nicht, was bin ich? Bin ich ein Millennial? Ich glaube, ich bin ein Millennial, ne? So 95er Jahrgang zu 2000er, das ist ja, glaube ich, Millennial, ne? Dann könnte man praktisch sagen, so die Millennials und vielleicht auch noch die 90 Kids, wie die damit aufgewachsen sind und ob das halt eben eine Korrelation zu einer Essstörung zum Beispiel haben könnte oder nicht. Und haben ganz, ganz viele nämlich angegeben, dass die Kommunikation und auch die Herangehensweise bei Germany's Next Topmodel, Körperbild oder Selbstbild und Schönheitsideale, da halt an die Frauen halt weiterzugeben, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie auszusehen haben und Co. Und auch die Kommentare, die da gefallen sind, sowas wie, da, du hast eine unfassbar schlanke Frau und die gönnt sich halt mal aus Stress und was weiß ich, weil sie jetzt einen harten Arbeitstag hinter sich hat, eine Portion Pommes und kriegt das beim nächsten Jury-Termin voll reingeballert von wegen so, kannst du doch nicht so eine Pommes reinschmeißen, wenn du schon hier so ein Pummelchen bist. Excuse me? Mhm. Die Frau hat keinen Gramm Fett am Körper gefühlt. Mhm. Und das sind halt Sachen, die dazu geführt haben, dass ganz, ganz viele Frauen alleine nur durch diese Sendung eine Essstörung entwickelt haben.
Na klar.
Also ich finde das verrückt. Ich finde das so wahnsinnig.
Es ist auch crazy. Und das Ding ist halt, du hast ja auch, ich meine gut, es ist schon ein Stück weit altersabhängig. Gerade in jüngeren Jahren, wenn du in Pubertät und Co. bist, dein Körper sich eh verändert, du solche Dinge siehst, du zweifelst eh schon an dir, du bist super unsicher, weil ständig irgendwas Neues mit deinen Hormonen, mit deinem Körper ist. Und so geht es ja auch den Mitmenschen um dich rum. Und dann wirst du mit solchen Schönheitsidealen da konfrontiert und zugeballert. Ist klar, dass du dann denkst, ah, ich bin zu fett und keine Ahnung was.
Ja.
Also das macht einen unglaublich großen Einfluss.
Ja, weil ich glaube, das ist auch nochmal was anderes als zum Beispiel, wenn du jetzt die Plakate von dieser Sendung nimmst, die ja im Prinzip genau die Plakate wie von Unterwäschemagazin oder was weiß ich was, alles, was so in Richtung Bekleidung geht, irgendwie sein kann, auf irgendwelchen Litwassäulen und großen Plakaten in der Stadt irgendwie siehst. Du siehst dann ja erstmal nur diesen Menschen, aber durch diese Sendung hast du ja auch die Kommentierung bekommen.
Ja.
Und ja auch die sozialen Konsequenzen, die es dann ja hatte. Mhm. Die Menschen werden dann von der Gruppe, der Teilnehmenden da ja auch dann ausgeschlossen. Man ist dann praktisch das schwarze Schaf der Gruppe, weil man hat sich ja nicht im Griff, weil man was gegessen hat, was nicht ein Salat war. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was finde ich sehr gut auch so ein bisschen in die Richtung passt zu dem, was ich letzte Folge schon angesprochen habe, mit dem, was eine Frau zum Beispiel ja dann auf einem Date zu essen hat und was nicht und Co.
Ja,
was da für Anforderungen gestellt werden, die komplett an den Haaren herbeigezogen sind. Also
und die halt auch vor allem komplett an einem normalen, gesunden, ausgeglichenen Lebensstil vorbeigehen.
Mhm.
Ne? Also überhaupt nicht alltagstauglich, überhaupt nicht tauglich für 99% der Menschen, die draußen rumrennen.
Nee.
Weil, ja, also es sieht nun mal nicht jeder aus wie eine Heidi Klum oder ne, weiß der Geier, wie die ganzen Models heißen.
Wie ein vermeintliches Topmodel. Ja.
Genau. So. Und das ist auch okay, weil auch die Topmodels ja unglaublich viel tun müssen, um so auszusehen und auf unglaublich viel verzichten müssen und keine Ahnung was alles.
Ja, und ich finde, was da halt regelmäßig vergessen wird, ist, wie viele von diesen Topmodels auch Schönheitseingriffe gemacht haben.
Absolut, na klar.
Und viele von denen nicht dazu stehen. Also wenn sich eine Kendall Jenner in, ich weiß nicht was war, im Podcast oder so vor kurzem war oder ein Radiointerview, keine Ahnung, ein Interview auf jeden Fall, hinsetzt und sagt, sie hätte nie etwas an sich machen lassen.
Ja. Da musste ich auch sehr lachen.
Also bitte, wirklich. Wen willst du verarschen?
Ja, aber das ist halt dann auch wieder so ein Punkt von Selbstwahrnehmung. Wenn in deiner Umgebung alle sich das Gesicht botoxen und sich die Lippen aufspritzen und Co. Und das für keinen Eingriff ist, weil es ist halt einfach nur wie Schminke auftragen bei denen, weil sie das dreimal die Woche machen, übertrieben gesprochen. Dann hast du ja keinen Eingriff machen lassen. Du hast dich ja jetzt auch nicht operieren lassen. Du hast dich ja bloß ein bisschen gespritzt.
Naja, natürlich. Und das ist ja auch, also weil das ja auch nur um Botox und Hyaluron bei einer Kendall Jenner geht. Gut, ja, schön, dass wir das besprochen haben. Finde ich, wie gesagt, halt gerade in Bezug auf das mit jungen Menschen, die erwachsen werden, in der Pubertät sind, da schon Schwierigkeiten haben und bla und dann ja diese ganze Außenwahrnehmung, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann das eben auch noch alles mit Lügen aufgestellt wird oder verbreitet wird. Wie zum Fick sollst du da ein gesundes Selbstbild entwickeln?
Das ist ja das Problem, was ich beispielsweise schon immer mit unserer Gesellschaft hatte oder mit ganz, ganz vielen Bildern in dieser Gesellschaft, dass ich einfach ganz, ganz viele Dinge schon immer wahrgenommen habe, wo ich dachte, okay, ihr erzählt uns jetzt hier irgendwas vom Pferd, was gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und da geht es über, jetzt mal von Politik und Co. ganz abgesehen, aber da geht es halt um solche Dinge wie Schönheitsideale oder Schönheitsbilder oder wie Dinge zu funktionieren haben, wo ich dann so denke, okay, du erklärst mir jetzt so und so hat es abzulaufen und ich weiß aber aus der Realität, aus der Erfahrung, vom Handeln von Menschen, dass es so nicht läuft, dass es so nicht funktioniert und du willst mir eintrichtern, dass es so zu sein hat. Und so habe ich das auch schon immer bei diesen ganzen Körperidealen und diesen ganzen Bullshit schon immer so empfunden. Und trotz dessen, dass ich das schon immer so empfunden habe, hat es ja trotzdem auch einen Einfluss auf mich. Das ist ja auch so ein Punkt, den man einfach nicht vergessen darf an der Stelle. Alles, was wir zig wiederholt hören, sehen, uns vorgelebt wird, speichert unser Hirn als real ab. Ob das stimmt oder nicht, das ist ja auch das Prinzip hinter Fake News und Co. Und das ist genau das gleiche Prinzip, was bei Werbung ja auch funktioniert. Es wird über Werbung und Co. vermittelt, du hast dich beispielsweise als Frau Ganzkörper zu rasieren. Oder später dann irgendwann intim zu rasieren und so weiter und so fort. Oder auch als Mann, ne? Ist ja genau dieselbe Thematik.
Genau,
so,
bloß keine Körperbehaarung.
Genau, Hauptsache wir können jetzt genügend Rasierer verkaufen und keine Ahnung was für ein Bla. Und das heißt, irgendeine Firma sitzt da und denkt sich, wie können wir Geld scheffeln? Okay, wir verkaufen das und das Bild. Bestes Beispiel, was wir auch beim Thema Essen hatten, mit dieser berühmten Geschichte zum Thema, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Ja, stimmt. Ist ja auch nur eine Werbeprodukt, also ein Werbeslogan, den sich Kellogg's ausgedacht hat.
Genau. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dazu. Keine Studien hat das jemals irgendwie beweisen oder belegen können, dass dem so sei. Aber jeder hat es im Kopf, weil es jeder gerade in den 90ern von früh bis spät in der Werbung geballert bekommen hat. Und deswegen ist das unser Normal. Also wie mit diesem Thema von Kellogg's, mit diesem Frühstück, wichtigste Mahlzeit am Tag, ist es halt auch mit den Körperbildern, die uns tagtäglich auf Plakaten, in der Werbung, auch in Filmen, die wir sehen oder Social Media, was wir alle konsumieren, sehen. Es ist ja keine Ahnung, wie viele Menschen denken, dass die Leute, die sie auf Social Media sehen, genauso aussehen. Obwohl die sich den ganzen Tag, wenn die Bilder von sich machen, eine krasse Belichtung haben, krasse Kamera und dann noch zig Filter drauflegen und so. Und je unbewusster du das konsumierst, und das ist egal, welches Alter du da hast, wenn du keine Medienkompetenz besitzt und die kriegen wir ja nicht beigebracht in diesem Land, hältst du das, was du siehst, für real und das für echt. Und dann vergleichst du dich mit diesen Bildern und du versuchst im realen Leben vor dem Spiegelbild so auszusehen wie das, was du auf diesem Bildschirm siehst oder auf einem Plakat siehst. Und das kann nicht miteinander irgendwann mal eins werden.
Genau.
So. Ja. Und das ist so ein Ding, was mich mega nervt und wo mich auch mega nervt, was für einen Einfluss das indirekt auch immer auf mich selbst hatte. Egal, wie bewusst ich mir dieses Themas war, trotzdem habe ich ein gewisses Idealbild. Ich habe ein Idealbild davon, wie ich als Mann auszusehen habe. Und ich habe irgendwo auch ein Idealbild, was ich schön zu finden habe an einer Frau. Und mir ist vollkommen bewusst, dass das geprägt ist von diesen Normen, von diesem ganzen Werbekram. Und dennoch ist es unglaublich schwer und ganz, ganz viel Arbeit und auch ganz, ganz viel Zeit gewesen, mich davon zu lösen. Das habe ich in den letzten Jahren geschafft, mich etwas davon abzulösen und dann nicht mehr so voll dahinter zu sein und das als bare Münze zu nehmen. Und trotzdem merke ich, wie selbst meine Sexualität oder Präferenzen, die ich da habe, auch da geprägt sind von diesen Schönheitsidealen. Und dem kann man sich unglaublich schwer erwehren, das ist einfach so. Und ich glaube, der erste Schritt, sich davon zu lösen und jetzt ganz abgesehen von diesem eigenen Körperbild, auch wie man andere Menschen wahrnimmt, ist überhaupt erstmal so einen Podcast wie unseren zu lauschen oder zuzuschauen und auf dieses Thema bewusst gemacht zu werden, auf dieses Thema gestoßen zu werden und sich der Thematik bewusst zu werden.
Ja, es braucht meistens einen Anstoß von außen oder eine Selbstbetroffenheit.
Genau.
Dass man anfängt, so ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken.
Total.
Egal bei welchen Themen.
Richtig.
Immer wieder so.
Genau deswegen reden wir heute auch drüber und teilen unsere Erfahrungen da.
Ja.
Und ja, also gerade dieses Thema Einfluss von Medien und Co. auf unser Körperbild. Kannst du uns davon vielleicht ein bisschen was erzählen, einleitend? Wie sieht es da bei dir aus? Weil auch du wirst solche Erfahrungen gesammelt haben, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also was mir dazu einfällt ist, weiß gar nicht, ob ich mich mit dir darüber vor ein paar Wochen unterhalten habe oder mit meiner Nichte oder mit irgendjemand anderem. Auf jeden Fall habe ich mit irgendjemandem ein Gespräch gehabt, wo es um Repräsentation geht. Also was man in Filmen und Fernsehen, Serien heute, wie gesagt, 90er, da gab es noch Fernsehen,
gibt es auch heute noch, es nutzen nur noch weniger Menschen.
Ja, deswegen können junge Menschen mit dem Begriff Fernsehen nichts mehr anfangen. Ja. Was will die von mir?
Was will er?
Zumindest in meiner Erinnerung gab es da ein sehr einseitiges Bild von Frauen, Männern, Behinderten, schwarzen Menschen oder People of Color generell und auch von zum Beispiel Autisten oder von depressiven Menschen. Immer ein bestimmtes Bild.
Na klar.
Geht ja auch so perfekt in die Richtung von dem, was du letzte Folge gesagt hast, mit das Bild einer Frau, die Liebeskummer hat und deswegen eine Tafel Schokolade in sich reinstopft.
Bridget Jones.
Genau. Alleine schon der Titel, Schokolade zum Frühstück.
Genau.
Ist nie ein Mann gewesen. Mhm. Nie. Mhm. Und das sind halt Sachen, die sich irgendwie reingefressen haben. Und ich habe generell, wenn man das so als Überbegriff nimmt, ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass es, wenn ich mir einen Film oder sowas anschaue, nie das Gefühl gehabt, jemanden zu sehen, der mir ähnlich sieht. Mhm. Und ich glaube, da kann sein, dass da auch diese Autismus-Sache mit reinspielt, weil in dem Buch, was ich gerade lese, da geht es ja auch viel darum, wie Säuglinge zum Kleinkind und Teenager werden, also wie diese Entwicklung im Kopf stattfindet, ja, mit kategorisch denken, Dinge halt im Gesamten zu verstehen und auch zu verstehen, dass es davon Abweichungen geben kann und Co., dass es bei Autisten eben anders funktioniert, weswegen zum Beispiel auch viele Dinge nicht verstanden werden können, wenn sie nicht exakt genauso sind wie die Sache, die sie bereits kennengelernt haben. Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, inwieweit ich das halt davon vielleicht trennen kann oder nicht,
ja,
mit dieser Repräsentation und Selbstwahrnehmung, aber ich weiß halt, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Social Media ansehe, dass eine Parshad unfassbar erfolgreich ist und optisch komplett aus diesem stereotypischen Schönheitsideal halt rausfällt, dass ich mich dadurch sehr repräsentiert fühle, weil ich mich optisch mit ihr schon ein bisschen identifiziere, weil ich da eine gewisse Ähnlichkeit halt einfach sehe. Zum Beispiel sehr große Augen, sehr dunkles Haar, eine etwas fahlere Haut, wenn wir ungeschminkt sind oder so. Das sind halt Sachen, die ich nie gesehen habe bei irgendwelchen Serienformaten oder Filmen im Fernsehen vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Und auch heute teilweise noch so meine Probleme damit habe, wenn ich mir Filme und Serien halt angucke.
Ja.
Es ist schon diverser geworden und auch was so das Kulturelle angeht, es ist halt einfach viel vielfältiger aufgebaut. Aber auch da fehlen mir irgendwie immer noch Makel an den Leuten. So, und das ist mich, glaube ich, auch das Problem, was ganz viele haben könnten, zumindest womit ich mich halt ganz oft habe konfrontiert sehen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, die Leute, die ich sehe auf dem Bildschirm, die sind perfekt.
Ja.
Die haben keinen Makel, die passen nicht nur in das Schönheitsideal, sondern die passen auch in den Begriff von Schönheit rein, weil sie keine Makel haben. Sie haben keine Falten, sie haben keine Sommersprossen, sie haben keine Leberflecken im Gesicht. Und wenn, dann ist das irgendwie, weil diese eine es hat, jetzt so der iconic Move an ihr.
Mhm.
So, da gab es ja, glaube ich, auch mal ein Model damals, die hier irgendwie auch so ein großes Muttermal oder sowas hatte.
Ja.
Aber damit war sie halt auch alleine.
Mhm.
Und weil das dann halt so ihr Erkennungszeichen wurde.
Mhm.
Und ich finde es halt schon schön, dass es sich heute so ein bisschen gedreht hat und dass wir auch dahingehend so ein paar andere Bilder haben, aber auch das ist meiner Meinung nach noch nicht richtig ausgereift.
Ist es auch nicht, und es gibt auch schon wieder Zahlen, die belegen, dass es schon wieder zurückgeht. Es wird schon wieder zurückgeschraubt aufgrund der ganzen weltweiten Entwicklung und so.
Ja.
Aber ja, verstehe ich.
Genau,
voll.
Ja, also das ist etwas, woran ich irgendwie jetzt so in letzter Zeit viel denken musste oder was mir halt aufgefallen ist, dass ich mich, wenn ich heute sozusagen Filme und Fernsehen irgendwie gucke oder Social Media nutze, dass ich mich jetzt ein bisschen repräsentierter fühle, weil einfach verschiedenere Menschen mit unterschiedlichen Gesichtern und Gesichtsstrukturen vielleicht eine Plattform bekommen und auch Reichweite und dementsprechend auch viele Menschen erreichen.
Mhm.
Und das hat es damals zumindest nicht gegeben und schon gar nicht insoweit, dass ich irgendwie mich in anderen Menschen wiedererkannt habe optisch.
Ja.
Und so dann natürlich auch das Problem hatte, dass ich irgendwie mich erst recht falsch gefühlt habe und hässlich gefühlt habe und unattraktiv vor allem auch gefühlt habe. Ich habe als Teenager immer versucht, mich so zu schminken wie meine Freundinnen, weil die kamen bei Jungs immer gut an. Die sind auch als attraktiv gelabelt worden und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich bin das alles nicht. Und vor allem dann, wenn du zum Beispiel mit deinen Freundinnen unterwegs bist und eine bestimmte Freundin oder immer alle deine anderen Freunde rausgepickt wurden, um zum Beispiel zum Tanzen eingeladen zu werden oder auf einen Drink eingeladen zu werden oder in ein Gespräch verwickelt wurden oder so, also das Interesse bekundet wurde und bei dir nicht, dass du dann sozusagen immer so der Bro irgendwie warst. Das hat so viel mit meinem Selbstwert gemacht im Sinne von, bin ich attraktiv, bin ich überhaupt schön? Und natürlich ging es mir als Teenager auch ganz viel um männliche Validierung. Das ist heute Gott sei Dank alles anders und ich habe auch dahingehend viel, viel mehr Sicherheit aufbauen können und ich glaube, dass das auch fast schon wieder so eine Art natürlicher Prozess ist im Sinne von, sich zu entwickeln, dass man, je mehr man auf seine 30er zugeht, auch mehr Akzeptanz mit sich findet und auch mehr Selbstsicherheit mit sich selber findet.
Wäre schön, wenn das Standard wäre, ja, aber
okay.
Ich sag's mal so, das ist ein Entwicklungsprozess, den du so durchgemacht hast.
Ja, vielleicht ist das auch so die Bubble, in der ich irgendwie bin, bei denen das dann eben ganz oft so ist.
Das denke ich mal stark, weil tatsächlich gewisse Entwicklungsschritte, die du gemacht hast oder Entwicklungsschritte, die ich gemacht habe, sind aufgrund unserer Vita einfach so entstanden in unserem jeweiligen Alter. Und diese Entwicklungsschritte können manche andere Menschen entweder nie durchmachen oder vielleicht auch erst mit 50, 60 durchmachen beispielsweise. Ne? Also es wäre schön, wenn gewisse Entwicklungen und Reifungsprozesse auf uns alle zutreffen würde. Man kann immer so sagen, in gewissen Lebensabschnitten passieren in etwa so die Dinge im Schnitt mit vielen Menschen. Das kann man schon sagen. Habe ich neulich erst was Spannendes zu gelesen. Aber gerade das Spezielle, was du gerade meinst mit dem Reifungsprozess jetzt zu diesem Thema beispielsweise, der kann an anderen Menschen komplett vorbeigehen.
Okay.
Also mein Gott, wie viele Menschen trifft man, die mit 50, 60 noch so unsicher in ihrer Person sind, dass sie ständig als Frau auf männliche Validierung angewiesen sind, beispielsweise.
Ja, okay. Gut. Na, dann ist es höchstwahrscheinlich die Bubble, in der ich mich aufhalte, dass mir das so vorkommt. Ja.
Ich finde es cool, dass du diesen Entwicklungsschritt halt schon hast.
Einfach, Also ich glaube, sobald man halt patriarchale Strukturen versteht, sobald man kapitalistische Strukturen versteht als Frau, fängt man da auch an oder potenziell könnte man damit anfangen, dann auch zu verstehen, warum das eigene Selbstbild, die eigene Selbstsicherheit, die eigene Selbstwahrnehmung so verdammt unsicher und auch nicht gefestigt ist.
Ja.
Und wenn man dann noch einen therapeutischen Hintergrund mit hat, im Sinne von die eigene Familiengeschichte mit in das Sein von heute mit rein zu interpretieren und auch erklärbar zu machen, dann fallen die Groschen gefühlt sekundenweise. Und so geht dann halt das Verständnis los, was nicht automatisch bedeuten muss, dass man dann im nächsten Schritt Selbstsicherheit und auch Selbstakzeptanz aufbauen kann. Ne? Das ist so dieser typische therapeutische Schritt. Erstmal erkennen oder wahrnehmen, dass da eine Schwierigkeit, ein Problem ist. Dann verstehen und das akzeptieren, dass es irgendwo ganz weit weg.
Genau.
Das dauert halt immer alles.
So,
genau. Und auch jetzt kann ich zwar sagen, ich habe Selbstsicherheit und auch Selbstwirksamkeit aufgebaut, aber auch da habe ich das Gefühl, dass das noch deutlich ausbaufähiger ist.
Fühle ich.
Und vor allem so mit dieser ganzen Neurodivergenz und Co. Und auch jetzt, ich habe das ja letztens auch zu meinem Cousin gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass ich bin jetzt in meinen 30ern und ich habe das Gefühl, mein Körper verändert sich dahingehend schon wahrscheinlich hormonell, weil jetzt auf einmal Gewicht auch dranbleibt.
Ja,
also.
Das ist tatsächlich was so ziemlich bei allen in diesem Altersrange passiert, weil es einfach biologische Prozesse sind, die da ablaufen. Ja, total.
Also ich habe halt mein Leben lang ein Essverhalten gehabt, das habe ich ja letztes Mal auch schon angesprochen, sehr lückenhaft war im Sinne von, dass man durch das nicht vorhandene Zeitmanagement, das man dank ADHS hat, das Essen vergisst.
Ja.
Und da spielt ja dann auch mit rein, dass man ja seine Bedürfnisse auch nicht wahrnimmt. Wenn man ja ständig mit anderen Dingen konfrontiert oder die Konzentration auf irgendwas gelenkt hat, was halt nicht bei einem selber ist. Und dann kam es halt vor, dass man nicht gefrühstückt hat, sondern, weiß ich nicht, sich mit Kaffee irgendwie über den Tag gehalten hat und dann erst um 11 oder so das erste Mal ein Brötchen oder ein Franzbrötchen oder sowas gegessen hat. Dann hat man bis 16 Uhr Schule gehabt, dann hat man sich wieder irgendeinen, weiß ich nicht, süßen Scheiß oder so beim Bäcker reingepfiffen und vielleicht mal eine Stulle oder so. Aber Mittagessen war dann auch irgendwann erst ganz spät, weil man kam ja erst spät nach Hause, dann hat man ja noch zig andere Sachen zu tun. Vielleicht hat man dann noch einen Nebenjob und Co. Und dann isst du irgendwann um 18 Uhr vielleicht mal Mittagessen, was dann auch nur eine Pizza war, weil du hast gar keine Energie mehr, um zu kochen. Und mein Essverhalten war katastrophal. Ich habe keine regelmäßigen Mahlzeiten gehabt. Ich habe keine ausgewogenen Mahlzeiten gehabt. Und so hat sich das sehr, sehr viele Jahre auch als Erwachsene noch durchgezogen. Und heute ist es halt so, dass ich einen annähernd regelmäßigen Mahlzeitenplan habe. Also dreimal täglich ist auch noch schwierig, weil ich es halt morgens wirklich nicht schaffe zu frühstücken. Und ich glaube, ich bin auch einfach ein Typ, der kein Frühstück braucht. Ich glaube, mir reichen Zwischenmahlzeiten und dann zur Mittagszeit halt dann Mittagessen. Auch so eine Sache, wo ich mir denke, das muss man für sich auch erstmal kennenlernen und dann halt auch fein damit sein, weil Frühstück ist nun mal eben nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages, wie wir ja gerade gelernt haben. Und was da jetzt aber mein Problem in den letzten 2-3 Jahren geworden ist, ist, dass ich diese regelmäßigen Mahlzeiten habe, die ja dann auch eine gute, gesunde Portion sind.
Ja.
Und trotzdem unfassbar viel halt noch nasche. Plus, dass das, was ich mir ja koche, nicht immer ausgewogen ist.
Klar.
Das ist ja dann auch oft Fertigprodukte oder irgendwie vom Imbiss oder keine Ahnung, weil das Zeitmanagement ist immer noch katastrophal bei mir. Mhm. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren halt schon die Veränderung gezeigt, dass das Gewicht halt kommt. Also die Sachen, die ich esse, sie bleiben jetzt da, weil ich auch viel zu wenig Bewegung in meinem Alltag habe, als dass die Kalorien, die ich wirklich aufnehme, auch verbrannt werden könnten. Und da merke ich auch, dass ich echt ein Problem damit habe, weil ich bin schlank und auch wenn meine eigene Wahrnehmung mir da gerne was anderes reinreden würde, weil ich sehe mich nicht so, wie ich wirklich aussehe. Ich sehe mich da schon so ein bisschen wie, ja, also es gibt ja auch den Begriff Body Dysmorphia, also dass man sich selber halt schon mit seinen eigenen Makeln ganz, ganz krass auseinandersetzen muss und fast nichts anderes mehr irgendwie dann im Kopf hat und seinen Körper halt nur noch bemäkeln kann. Und das kann halt auch einen krankhaften Zug annehmen. Und das kenne ich auch von mir. Es hat ganz, ganz lange gedauert, dass ich mal ansatzweise sagen konnte, dass ich mit Sachen an meinem Körper fein bin. Von Attraktivität müssen wir jetzt nicht sprechen, soweit bin ich noch nicht. Aber ich packe da zumindest nicht mehr so viel Fokus drauf. Und mein Gewicht war zumindest immer eine Sache, um die ich mich halt nicht so kümmern musste, weil ich halt immer insoweit so schlank war, dass ich mich auch trotzdem halt wohlgefühlt hatte. Ich hatte zwar immer ein bisschen Bauchfett, im Sinne von, dass da immer so ein kleines Röllchen oder sowas war, aber ich habe zumindest in den letzten Jahren ja auch zum Beispiel gelernt, durch die Anatomie der Frau ist es auch einfach schon anatomisch einfach bedingt, dass man halt als Frau immer irgendwie ein Röllchen da haben kann.
Nicht nur als Frau tatsächlich. Genau.
Ja, aber bei Frauen halt noch eher. Und bei Frauen ist es ja tatsächlich auch so, dass sie mehr Schwierigkeiten haben, das Bauchfett wegzutrainieren. Aufgrund der Anatomie halt eben. Und ja auch der biologischen Hintergründe.
Genau.
So, und jetzt zu merken, dass das Gewicht da bleibt oder dass sich das Gewicht erstmal aufbaut, hat bei mir jetzt das Problem hochkommen lassen, dass ich wieder morphischer, also oder mehr mit diesem Body des Morphischen irgendwie unterwegs bin, dass ich dahingegen meinen Körper viel, viel mehr verurteile und auch beurteile und auch kritisiere und mich auch gar nicht in meinem Körper wohlfühle, weil ich fühle mich zu schwer, ich fühle mich zu dick und auch wenn ich weiß, dass ich faktisch gesehen nichts davon bin, ist es doch das Gefühl, was ich habe, was aber hier oben entsteht. Weil was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich dann zum Beispiel mich nach dem Duschen eincreme oder mich beim Duschen anfasse oder auch einfach mal so mich einfach mal anfasse und über den Körper irgendwie streiche und die Augen dabei schließe und einfach nur aufs Fühlen achte, dann fühle ich mich wohl, dann fühlt sich die Berührung gut an, dann fühle ich mich in meinem Körper auch wohl und ich finde sogar tatsächlich schön, die Wölbung an meinem Bauch zu spüren. Und das finde ich so unfassbar interessant, weil dann ist ja das, was ich hier oben als Verurteilung habe, wieder nur etwas, was ich gelernt habe, verurteilend an meinem Körper zu empfinden. Aber wenn ich mich berühre und nur auf meine Empfindungen achte, bin ich ja voll fein damit. Und das ist gerade etwas, wo ich versuche, in Einklang zu kommen, wo ich versuche, irgendwie einen Weg zu finden, fein damit zu sein. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel so Influencern Glauben schenkt, die gerade sich auf solche Themen halt spezialisiert haben, dann ist der erste Schritt eigentlich zu sagen, du änderst nicht dein Essverhalten und du änderst auch nicht deine Essgewohnheiten, du besorgst dir neue Kleidung. Weil ich glaube, das macht nämlich auch ganz, ganz viel bei mir aus, dass ich zum Beispiel sehr, sehr enge Jeans immer trage, die ja mittlerweile auch sehr am Bauch spannen. Also ich dadurch ja täglich das Gefühl habe, zu dick zu sein. Wenn ich mir aber Kleidung anlegen würde, die meinem Körper entsprechend ist, wo ich auch noch Luft habe im Sinne von, ich fühle mich nicht eingeengt, dann habe ich ja gar nicht 24/7 das Gefühl, eingeengt und zu dick zu sein.
Logisch, ja.
So. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn ich mein Essverhalten trotzdem irgendwie umstelle, gesünder zu sein oder ausgewogener zu sein, würde mir das ja trotzdem gut tun.
Ja.
So, weil das ist ja etwas, womit ich grundsätzlich Probleme habe, weil ich einfach durch die Dopaminstörung, durch das ADHS einfach immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin unterstimuliert und ich muss irgendwie naschen und mich beschäftigen. Und das tut man halt in der Regel, wie gesagt, nicht mit ausgewogenen Sachen wie Gemüse.
Ja.
Und ja, es ist so ein kleiner Zwiespalt, den ich da auf jeden Fall habe. Und es ist halt ein Bereich in meinem Leben, wo ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie einen Weg finden zu müssen, weil ich mich jetzt auch schon irgendwie danach fühle, gerade weil ich halt ja merke, ich werde älter. Und ja, ich finde, mit 31 darf ich das auch sagen. Genau. Und das sind so Herausforderungen, die man im Leben nicht ausschließen kann, die halt immer irgendwie kommen und etwas vollkommen Natürliches sind. Und es kommt dann, finde ich, auf das Mindset an, wie man dann halt damit umgeht und wie man sich damit dann eben konfrontiert sieht. Und jetzt gerade ist es etwas, wo ich merke, es ist ein Punkt, der stört mich und der lässt mich potenziell mich unwohl fühlen, aber er reißt mich zum Beispiel nicht mehr in eine Krise. Und das ist, glaube ich, der für mich persönlich wichtige Schritt in Therapie und Co., dass ich jetzt halt sagen kann, er reißt mich nicht in eine Krise.
Total.
Genau.
Also das sehe auch ich tatsächlich als den wichtigsten Punkt an. Also es ist so, man darf natürlich auch mit sich unzufrieden sein und man darf natürlich auch mit seinem eigenen Körperbild und Co. auch mal unzufrieden sein, solange es nicht 100% deines Tages, deiner Gedanken und deiner Energie einnimmt, solange es dich nicht fertig macht, solange es dich nicht runterzieht, vielleicht sogar depressiv macht und. Es darf natürlich immer ein Thema sein, gar keine Frage. Niemand ist 100% zufrieden mit sich. Selbst wenn du dir, das finde ich immer so spannend, selbst wenn du dir Menschen anguckst, die weltberühmt sind, auf irgendwelchen Covern sind. Ich habe mal ein Interview gelesen von Margot Robbie. Schönste Frau der Welt, laut irgendeinem Magazin irgendwas. Die kann sich selbst nicht sehen. Die findet sich selbst unglaublich unattraktiv, hässlich, zu dick, keine Ahnung was alles. Und ein Mensch wie wir, der diese Menschen auf Bildschirmen sieht und ne, wo das Ganze so gehypt wird, denkt sich, warum? So. Das ist halt genau dieser Punkt, Selbstwahrnehmung, Körperbild. Es ist so unglaublich individuell und jeder hat seine eigenen Struggle damit.
Ja.
Und deswegen finde ich gerade diesen Punkt, den du genannt hast, super wichtig. Man darf ein Thema damit haben, es darf einen halt nur nicht fertig machen.
Ja.
Das ist der Punkt, weil dann wird es krankhaft und dann wird es ungesund.
Also eine weitere Schwierigkeit, finde ich, ist auch da, wenn du als Teenager auch nicht lernst oder lernen kannst, deine Unsicherheiten kommunizieren zu können, sondern das immer weiter in dich reinfressen musst, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auch das kenne ich zu gut. Sobald ich Schwierigkeiten mit meinem Körperbild habe und mich zum Beispiel zu dick oder sowas fühle, ich esse. Ich finde, das ist so ein unfassbar paradoxes Verhalten, aber es passiert halt einfach. Als Teenager habe ich mich immer gefragt, warum ich nicht so aussehe wie die anderen. Und es ist echt auch da wieder so eine Doppelmoral eigentlich, weil im Sportunterricht dann jedes Mal, wenn wir uns umgezogen haben, wirklich am laufenden Bande meine Klassenkameradinnen zu mir gekommen sind und, oh Gott, ich hätte so gerne deinen Körper und du bist so schlank oder so ein Flambau, oh, sieht so schön aus. Und ich da mal gestanden habe und mir immer nur dachte, oh Gott, halt bitte den Mund, ich bin so fett, ich bin so hässlich. So, guck dir mal bitte meine Freundin an, die ist so wunderschön. Und ich fand sie wunderschön, weil sie schlank und vollbusig war. Und das war ich halt nie. Und gleichzeitig ja dann auch, wie gesagt, mit dem Hintergrund von eben, dass zum Beispiel dann auch diese Freundin von Männern auch viel, viel mehr als attraktiv gelesen wurde als ich. Zumindest habe ich das so interpretiert, weil ich ja von den Männern meistens, oder von den Jungs eher, sorry, Jungs in dem Alter.
Ja, wichtiger Unterschied.
angesprochen wurde oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das sind Unsicherheiten gewesen, die ich dann halt gefühlt auch nie so richtig kommunizieren konnte oder wo ich ja erst dann als Erwachsene anfangen konnte mit zu arbeiten, weil ich, und ich finde da ist Social Media wirklich, da bin ich ganz, ganz dankbar für, da Accounts und CreatorInnen groß geworden sind oder Reichweite bekommen haben, die genau über solche Themen gesprochen haben, die auch da genau über das gesprochen haben, was ich als Teenager empfunden habe. Und endlich jemanden zu hören oder zu sehen, der das ausspricht, was du praktisch schon seit über 10 Jahren irgendwie in dir unausgesprochen trägst oder vielleicht mal mit deinem Therapeuten besprochen konntest, ist nicht dasselbe wie mit deinen Freundinnen oder wie jetzt zum Beispiel mit deinem Partner oder mit deiner Familie oder so.
Na klar.
Es macht einen riesen Unterschied.
Total.
Und das sind so die Sachen, über die ich, wenn es um Social Media geht, unfassbar dankbar bin, weil ich dadurch tatsächlich auch heilen konnte. Weil das eine Art von Repräsentation ist, die mir immer irgendwie gefehlt hat und auch eine Art von Raum, der mir immer gefehlt hat. Ja,
spannend. Also ich merke auch bei mir, diese Thematik Körperbild, natürlich begleitet die auch mich schon ein Leben lang. Also ich hatte da viele Jahre mich nicht so wirklich drum geschert, weil ich halt einfach generell auch ähnliches, was du beschreibst mit Essverhalten und Co. Ich erinnere mich an Zeiten, da bin ich, keine Ahnung, ich glaube zu meiner Ausbildungszeit, das habe ich da gewogen, 85 Kilo oder irgend sowas auf meiner 1,92. Und wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich so, what the fuck, ich sehe aus wie so ein Strich in der Landschaft. Und es ist einfach, wenn ich so zurückdenke, wie ich mich da ernährt habe, klar, ich habe halt geraucht.
Ja, oh mein Gott, stimmt. Ja, ich habe ja auch voll so lange
Punkt,
geraucht.
Ne?
Ja.
Ich habe geraucht, ich habe
Alkohol getrunken,
mehr als genug, gar keine Frage. Und halt unglaublich wenig gegessen. Das ist einfach so ein Ding. Wenn ich mich erinnere, ich habe da manchmal Frühstück weggelassen, habe dann gearbeitet und zum Mittag gab es dann, keine Ahnung, einen Teller Tomate Mozzarella und der hat mir gereicht. Und ansonsten den Rest des Tages mit Zigaretten überstanden und abends hast du dann mal eine Mahlzeit gegessen und natürlich mit deinen Freunden einen getrunken. So, und wenn ich überlege, natürlich kannst du mit so einer Nahrungsaufnahme, wenn wir es überhaupt so nennen dürfen, natürlich kann dein Körper da gar nichts ansetzen. Logisch. So.
Ja.
Und das erste Mal zugenommen hatte ich dann wirklich richtig hardcore in meiner ersten langfristigen Beziehung. Auch im typischen ersten Beziehungsjahr, so dieses Motto, Liebe geht durch den Magen.
Mm.
Wir haben es alle schon mal gehört, in dem Fall hat man es dann auch gesehen. Und das hat dann halt an meiner Figur ganz viel geändert. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, ich meine, Sport habe ich schon immer gemacht. Also ich habe viele Jahre Kampfsport gemacht. Ich war schon immer aktiv mit Joggen, Radfahren, keine Ahnung was und Co. Und das war dann so ein Ding, wo ich dann auch noch mit Fitnessstudio angefangen hatte um dann halt auch da einfach wieder ein bisschen mehr Wert drauf zu legen.
Mhm.
Und natürlich bin auch ich von einem gewissen Männerbild geprägt, mit groß, breit, stark, am besten schlank, durchtrainiert, man sieht jeden Muskel irgendwas.
Ja.
Dieses Ideal habe ich nie erfüllt, weil mein Körper einfach nicht so ist. Egal wie trainiert ich war, hat man nie so definierte Geschichten gesehen gehabt, außer meinen Arm. Das ist aber auch keine Kunst als Mann. Mhm. Und so Waschbrettbauch und so ein Kram war bei mir nie drin. Also selbst zu der Zeit, wo ich gärtenschlank war, habe ich nie so einen definierten Waschbrettbauch gehabt, wie ein Brad Pitt jetzt beispielsweise, mal übertrieben gesprochen. Und das war für mich was ich halt einfach gesehen habe. Und dann habe ich das akzeptiert und dann wusste ich halt, okay, es ist halt so. Aber auch da habe ich ja irgendwann im Laufe meines Lebens lernen dürfen, dass das natürlich für mich als Mann ein ganz anderer Schnack ist als Frau.
Mhm.
So. Weil die Erwartungshaltung, der Gesellschaftsdruck, der da beispielsweise als Frau mit reinspielt, bei mir halt einfach nicht vorhanden ist.
Mhm.
Natürlich. Klar erwartet man von Mann grundsätzlich auch beim Daten oder du hast es auch, ich habe das auch von Frauen natürlich gespiegelt bekommen, dass ein gewisses Bild natürlich sie auch schöner finden, als wenn ich jetzt aussehen würde, ne, groß und breit und voluminös und fett und keine Ahnung was. Klar, das wollte ich natürlich nie sein, aber so wie ich war ich halt okay.
Mhm.
Und da durfte ich auch mal ein bisschen Bauch haben. Und das war okay. So. Und selbst jetzt ist ja auch die Situation, wo ich weiß, ich habe für mein Gefühl definitiv zu viel Bauch.
Mhm.
Und ich weiß auch rein aus Gesundheitsaspekten her, BMI ist ein schwieriges Thema. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist ein bisschen sehr diskussionswürdig, aber so zur Orientierung zu nehmen, zu wissen, ich bin da wirklich in einem Bereich, der so fast an so eine Grenze stößt, ist für mich trotzdem so ein Ding, wo ich sage, ja, da möchte ich trotzdem nicht hin, weil ich einfach auch aus gesundheitlichen Gründen weiß, dass das langfristig nicht gut ist, mit so einer Fettschürze, wie ich sie gerade habe, rumzurennen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für mich mittlerweile, vor 10 Jahren wäre das vielleicht eher so der Anspruch gewesen, dieses Optische auszugleichen und aufgrund dieser Optik und dieses Anspruchs wieder zu Punkt X zu kommen. Jetzt mittlerweile ist es eher so der Punkt, dass ich sage, ja, die Optik spielt mit rein, aber meine Gesundheit ist mir gerade noch wichtiger.
Mhm.
Und deswegen eher der Fokus da, deswegen wieder ein bisschen was darunter zu kriegen. Und was ich halt auch merke, sind einfach so gewisse Dinge, die halt in deinen 40ern passieren. So. Verschleißerscheinungen am Körper, Gelenke, Rücken, keine Ahnung was. Wo ich halt auch einfach weiß, okay, da ist es auch klug, einfach ein paar Kilos weniger auf den Rippen zu haben, um Gelenke und Co. zu schonen.
Mhm.
Und ich merke es ja auch, ne? Wir hatten es ja auch bei der Essensfolge, letzte Folge mit Schnarchen und Co. und wo sich auch schwerer fühlen und so. Das sind alles Aspekte, die spielen damit rein.
Ja.
Und ja. Deswegen versuche ich jetzt gerade, mein Binge-Eating in den Griff zu kriegen, über das wir letztes Mal schon ausführlich gesprochen haben.
Ja.
Und probiere mich jetzt mit gewissen Tricks aus, um da einfach ein bisschen, ja, wieder in für mich ausgewogenere und gesündere Verhältnisse zu kommen und auch wieder in ein Körperbild, in dem ich mich auch wohler fühle.
Ja.
Weil, ja, diesen Punkt, den du genannt hast, mit man kauft sich dann Klamotten, in die man besser reinpasst, ist auf jeden Fall gut im Sinne von nicht ständig erinnert werden und mich scheiße fühlen in meinem Körper, weil meine Klamotten zu eng sind.
Mhm.
Und bei mir ist aber so, diesen Schritt habe ich schon hinter mir.
Mhm.
Und jetzt ist schon wieder die nächste Stufe erreicht, schon wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und ich sage mir, nee, die Stufe will ich jetzt nicht gehen.
Ja, also so, das muss man auch wirklich differenziert betrachten.
Total.
Also ich sag mal so, ich traue unseren Zuhörenden zu, sowas immer in den Kontext einzuordnen.
Ja.
Ne? Es bedeutet nicht, dass man jetzt einen Freifahrtschein hat, um crazy übergewichtig zu werden. Und auch da, wenn du crazy übergewichtig bist und dich in deinem Körper wohlfühlst und gesund bist, dann sei crazy übergewichtig.
Total.
Also wie gesagt, solange du gesund bist, solange du dich in deinem Körper wohlfühlst, ist es eigentlich scheißegal, wie du aussiehst, weil darauf kommt es letztendlich an.
Ja.
Und das, was ich damit halt sagen wollte, ist halt nämlich genau das. Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühlen würde, wäre es nicht der erste Schritt zu sagen, Essverhalten und Menge ändern, sondern Körperkleidung ändern. Weil darum geht es dann ja. Du sollst dich ja dann wieder wohlfühlen. Und das tust du nicht, wenn du einengende Kleidung trägst.
Total.
Und da ich ja aber nun mal eben diesen Zwiespalt habe zwischen, ich weiß ja, dass ich auch durchaus unausgewogen esse und daher ja auch wahrscheinlich mit dem Bewegungsmangel die Kilos halt herkommen, dass das halt wahrscheinlich eher das Problem ist und ich aber auch weiß, ich habe unfassbar viele andere Baustellen, ist das zum Beispiel eher der Schritt, den ich halt wahrscheinlich gehen würde, weil ich mir da halt irgendwie das Gefühl gebe, ich gebe mir damit ein bisschen mehr Raum und setz mich damit nicht unter Druck, einer gewissen Leistung wieder zu entsprechen. Ja. Weil ich habe zum Beispiel gar keinen Bock, in irgendeinen Diätkult reinzurutschen. Mhm. Ich möchte das, wenn dann nun mal eben ausgewogen und gesund machen, weil was wir letzte Folge nämlich auch nicht angesprochen haben oder nicht so richtig. Jedes Mal, wenn man eine Diät macht und auch zum Beispiel in Unterernährung oder sowas kommt, das ist Überlebensstress für den Körper. Wir haben zwar gesagt, es ist Stress für den Körper, aber es ist nicht nur Stress im Sinne von, ich habe jetzt zum Beispiel zu viel zu tun oder ich habe zu viel Arbeit oder so. Es ist Überlebensstress im Sinne von, du entziehst deinem Körper Nährstoffe und der denkt, du bist jetzt wirklich in so einer Kriegssituation oder sowas und der muss jetzt hier irgendwelche Energiereserven angreifen und sowas. Und wenn du dann nämlich wieder in so ein normales Essverhalten gehst, im Sinne von, du beendest die Diät und steigerst wieder das Pensum, dann rastet der Körper wieder aus und so, durch solche Verhaltensweisen entsteht ja zum Beispiel auch Jojo-Effekt. Und dann hast du ja wieder mehr drauf, als du zum Beispiel vorher hattest. Und das passt nämlich auch in das Bild, was ich damals in der Klinik hatte. Ich kam ja mit Untergewicht rein, ich war ja irgendwo bei 48 Kilo, habe dann zugenommen durch das regelmäßige Essen. Ja. Und dann gab es auf einmal Wochen, wo ich abgenommen habe, obwohl ich regelmäßig gegessen habe. Und haben mir die Ärztinnen und Pflegerinnen nämlich auch erklärt, dass es daran liegt, dass der Körper zu lange in dieser Not- und Stresssituation war, dass er nur die Körperfunktion mit den Nährstoffen, die er bekommen hat, bedient hat, die er bedienen musste, damit ich zum Beispiel ein gesundes Herz-Kreislauf-System habe. Und sobald dieser Zustand vorbei ist und der Körper begreift, ich bekomme regelmäßig Nährstoffe, kann er auch wieder anfangen, die anderen Systeme zu bedienen.
Klar.
Und dann nimmst du natürlich wieder ab, weil dann wieder Reserven zum Beispiel angegriffen werden oder der Körper verbrennt dann wieder mehr, ist halt mehr in so einem Leistungsmodus. Und dann nimmst du zum Beispiel auch, obwohl du gerade regelmäßig isst und in so einem Zunehmprozess bist, nimmt der Körper dann vielleicht erstmal wieder ab. Das sind nur vielleicht ein paar Gramm oder das ist nicht riesig auffällig, aber wenn du nun mal in der Klinik bist und da jedes Gramm auf die Goldwaage
natürlich,
gesetzt wird.
Natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau,
ja.
Dann erkennt man das natürlich auch sofort. Und ja, wie gesagt, solche Sachen immer an Kontext setzen und immer Gesundheit und das eigene Empfinden im Vordergrund haben.
Unbedingt. Und ein Punkt, den ich auch lernen musste über die Jahre, ist einfach der, du hast das vorhin schon mal angesprochen, mit Thema, je älter man wird und Körper sich verändern. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind Menschen, unsere Körper haben gewisse Funktionen, wir haben einen gewissen Hormonhaushalt und der verändert sich im Laufe eines Lebens.
Ja.
Und dadurch, dass sich dieser Hormonhaushalt ändert, verändern sich auch unsere Körper. Das gehört einfach dazu. So. Und so wie ein, also bei Männern kann ich es jetzt ganz konkret festmachen an Dingen wie Abnahme der Haare auf dem Kopf und Zunahme der Haare am Körper durch Testosteron, was einfach erwiesenermaßen so ist. Durch Testosteron werden wir Männer über die Jahre auch schlicht und ergreifend breiter, weil unsere Knochenstruktur immer weiter ausgebaut wird. Natürlich ist mein Schädel jetzt breiter, als er vor 20 Jahren war.
Ja.
Meine Schultern sind jetzt breiter, als sie es vor 20 Jahren waren.
Ja.
Und das sind alles Dinge, die darf man bei all dem Ganzen, ich will gesund leben, will schlank aussehen oder so und so aussehen, darf man die einfach nicht vergessen. Die muss man mit einpreisen. Unser Körper verändert sich. Und das ist ja auch so ein Ding, wo ich neulich zu dir gesagt hatte, dass ich so ein spannendes Video mir angeguckt hatte von einem Arzt, der so meinte, von wo es so um die 40er dann ging. Und ich dann durch dieses Video nochmal diese Erinnerung bekommen habe. Ja, stimmt, du bist jetzt Ü40. Okay. Du machst gerade wieder gewisse Änderungen durch in deinem Körper und deswegen sind Sachen, die vorher funktioniert haben, jetzt vielleicht nicht mehr so hilfreich und da musst du jetzt wieder nachjustieren. Und das ist halt, ja, es ist einfach so, unsere Körper verändern sich und man muss dann immer wieder ein bisschen nachjustieren.
Und ich denke, gerade diese Dinge blenden wir aus, weil sie nicht sichtbar sind. Sie sind nicht sichtbar und dadurch halt auch nicht so präsent in unserem Körper beziehungsweise in unserem Verständnis dafür, welche Klappen oder welche Pole man jetzt ändern oder verändern könnte, um halt auch vielleicht dann wieder einem gewissen Bild zu entsprechen, in dem man sich wohler fühlt oder eben auch, weiß ich nicht, ne? Also, ja, ist halt wie immer. Alles, was du siehst und was du direkt vor der Nase hast, ist ganz präsent und alles, was unsichtbar oder was weit weg ist oder so, das ist dann erstmal gar nicht so direkt im Vordergrund.
Ja, du hattest ja vorhin das Thema angesprochen gehabt mit deinem Klinikaufenthalt und dieser ganzen Thematik da auch mit gewogen werden, Gewicht und Co. und alles drum und dran. Soweit ich mich erinnere, war da ja nochmal ein bisschen eine andere Backstory auch zu dem Thema, dass du regelmäßig gewogen wurdest, weil man wird dann nicht standardmäßig täglich gewogen in der Klinik.
Nee.
Das passiert ja immer nur unter gewissen Voraussetzungen. Vielleicht magst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen.
Das passiert vor allem dann, wenn du wegen eines bestimmten Erkrankungsbildes oder eines bestimmten krankhaften Bildes eingewiesen wirst oder freiwillig in ein Krankenhaus gehst. Bei mir war es so, ich habe 2016 meine ersten Panikattacken gehabt und bin daraufhin in eine Verhaltenstherapie gegangen und mir wurde innerhalb der probatorischen Sitzungen, das sind ja 5 Termine, die man am Anfang erstmal hat, da wurde mir von der Therapeutin gesagt, unter diesen Bedingungen, also mit meinem Körpergewicht und Co., kann sie keine Verhaltenstherapie mit mir machen, weil, und das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Du musst für zum Beispiel eine Expo, musst du gesund sein. Mhm. Und da ich ein Untergewicht hatte, war ich in ihren Augen nicht gesund. Weil klar, Klinikkontext, Therapie, die richten sich komplett nach dem BMI. Und mit einem Körpergewicht von 48 Kilogramm bin ich weit unter meinem BMI bei 1,68 Meter. Und mein Vorteil, in Anführungszeichen, den ich dann damals da hatte, war, dass das ein Ausbildungsinstitut war und ihre Supervisorin war, glaube ich, nicht Klinikleitung, aber ich glaube Stationsleitung oder sowas da auch für die psychiatrische oder psychische Angelegenheiten.
Ja.
Und dementsprechend hat man mir halt wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit einen Krankenhausaufenthalt da eben klar oder organisiert gehabt. Und es hing dann eben nur noch an mir, gehe ich in eine Klinik oder nicht. Und ich hatte eigentlich mein Leben lang gesagt, ich will nicht in eine vollstationäre Klinik. Ich habe als Teenager da schon Angeboten gekriegt gehabt, wo ich suizidgefährdet war. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Und hatte dann mit jemandem ein Gespräch, der mich dann zum Nachdenken angeregt hatte und Co. Und habe dann gesagt, okay, alles klar, dann mache ich das. Und dann bin ich in die Klinik rein und nicht wie zum Beispiel wegen der Verhaltenstherapie, wegen Agoraphobie und Angststörung, sondern wegen einer vermeintlichen Essstörung. Und damit hatte ich schon so ein bisschen meine Probleme, weil ich wusste, ja, ich habe ein Essverhalten, was nicht so ganz gesund ist oder was vielleicht nicht so ganz in das Bild passt, aber ich habe doch keine Essstörung. Also ich bin nicht anorektisch, ich habe keine Bulimie. Irgendwie habe ich mich damit auch nicht ganz wohl gefühlt und habe aber gedacht, okay, gib dem Ganzen mal eine Chance, weil irgendwie hast du ja ein problematisches Verhalten. Dann bin ich rein und ich hatte ja irgendwo schon mal auch erwähnt, dass ich ja auch in dieser Klinik wochenlang falsch behandelt wurde. Also nicht im Sinne von, wie geht man mit einem Menschen um, sondern diagnostisch.
Ja.
Und dass man dann ja irgendwann nach 3 oder 4 Wochen festgestellt hätte, oh, Frau Zuter, Sie haben eine Emetophobie. Und ich bin die ganze Zeit bis dahin wie ein anorektischer Patient behandelt worden. Anorektisch heißt Magersucht. Ich bin in Gruppen gesetzt worden, die für magersüchtige PatientInnen war. Ich bin mit Dingen konfrontiert worden, die nur im anorektischen Kontext Sinn machen. Ich wurde zum Beispiel gefragt, wie denn so meine rote Liste aussieht und ich war so, was für eine rote Liste. Naja, Lebensmittel, die du dir verbietest, was steht denn da so drauf? Und ich so, hey, ich verbiete mir nichts, ich esse nur einfach nicht, weil ich es nicht mag. Das ist doch ein Unterschied. Und ich habe das dann damals gar nicht so richtig gecheckt und habe dann einfach das gemacht, was so ansatzweise da irgendwie reingepasst hätte und habe halt aufgeschrieben, was ich nicht mag. Vielleicht auch da wieder so dieses Autistische, so innerlich habe ich eigentlich gemerkt, es widerstrebt mir komplett, weil es ist ja gar nicht richtig. Ich schreibe da ja kein Verbot hin. Ich schreibe da jetzt nur irgendwas hin, damit die Leute zufrieden sind. Und habe da halt eine Palette an Gemüse zum Beispiel halt hingeschrieben oder an gekochter Sachen, keine Ahnung, Matjes Filet und so ein Zeugs habe ich halt aufgeschrieben. So mochte ich halt alles nie, keine Ahnung, aber wusste halt, Hamburger lieben es. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss ich es ja eigentlich auch lieben. Also so bin ich halt diese Liste dann angegangen. Und die hat uns halt im Expo-Verhalten geholfen, aber ich habe halt gewusst, so, ich verbiete mir nichts. Und dann hatte ich da auch eine Ernährungsberaterin und die saß dann so neben mir und dann kam die auch wirklich und wurde körperlich und meinte dann so, Frau Zuter, also wir haben hier für jeden Patienten einen Wochenplan, wie der ernährungstechnisch aussieht und also da steht dann auch Butter drauf und sie dürfen Butter essen. Butter ist der Freund eines Körpers, den braucht man, der ist wichtig zum Überleben. Und ich saß da und lass mich da erstmal anfassen von dieser Frau und war auch schon so, okay, crazy, das. Ich kannte den Begriff nicht, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht okay. Also irgendwie habe ich mich super unwohl gefühlt und gucke sie an und sage so, ja, ich habe kein Problem mit Butter. Habe ihr dann sogar erzählt, dass ich als Kind Finger in eine Butter, also so Margarinebecher und die dann so gelöffelt habe, so mit meinem Finger. Also ich habe nie Probleme mit Butter oder Margarine gehabt. Und dann meinte sie auch, ja, wir haben hier immer diese kleinen abgefüllten Päckchen und davon müssen sie mindestens am Tag einen leer machen. Ich so, ja, ich lieb's, eine schöne, dicke Butterstulle mit Nutella drauf und geil, so Gibi. Da war die völlig verwirrt. Die war völlig verwirrt von meiner Aussage. Die kam damit überhaupt nicht zurecht. Und dann kam ja Wochen später dieses Ding mit, sie haben eine Emetophobie und dann wurde ich auch in wiederum passende Gruppen halt reingesetzt und dachte halt auch dann, dass das Ding sich damit halt gegessen hat. So, ich wurde dann trotzdem den insgesamten Klinikaufenthalt halt auch weiterhin immer gewogen wöchentlich, weil ja im Fokus stand für die Verhaltenstherapie, dass ich ja trotzdem an Gewicht zunehme, damit ich ja fürs Expo-Verhalten einen stämmigen Körper habe. Nein, einfach ein gesundes Körpergewicht. So. Und ich bin dann entlassen worden mit, ich glaube, 1,5 oder 2 Kilo mehr. So, was willst du auch in 2 Monaten da an Gewicht zunehmen? Und das Problem, was danach dann aber kam und was ich heute auch wirklich, also eigentlich müsste ich dieser Therapeutin mal einen Brief schreiben. Ich hoffe, sie ist heute nicht mehr auf diesem Zug unterwegs. Die gesamte Verhaltenstherapie über wurde mir eine Essstörung eingeredet. Mhm. Ich bin hin wegen einer Agoraphobie und jeder einzelne Termin, ich bin wöchentlich da gewesen für fast 3 Jahre und jeder einzelne Termin startete damit, dass wir erstmal ins Nebenzimmer gegangen sind und mich gewogen haben. Und jedes Mal wurde ich in jeder einzelnen Stunde gefragt, wie es da mit meinem Essverhalten aussieht, wie ich mich in meinem Körper fühle und Vergleiche und Scham und ob ich mir Dinge verbiete und warum ich da zum Beispiel zu wenig gegessen habe und etc. pp. Und nicht im Sinne einer Neurodivergenz zum Beispiel zu klären, was war weder Zeitmanagement-Problem oder war eine soziale Konfrontation ein Problem oder so, sondern dieses, essen Sie in Gesellschaft, essen Sie Dinge, die potenziell dick machen könnten, verbieten Sie sich dies oder verbieten Sie sich das oder wie auch immer. Und Sie wissen ja, dass Essen nicht Ihr Feind ist und so ein Quatsch. Und jede einzelne Stunde, eine Stunde geht 50 Minuten und von diesen 50 Minuten haben wir bestimmt 15, 20 Minuten immer verloren, weil wir nur übers Essen geredet haben. Mhm. Es ging um Agoraphobie, um Panikstörung. Ja. Und diese Frau hat mir wirklich 2 bis 3 Jahre lang eingeredet, dass ich eine Essstörung habe, dass mit meinem Körper etwas nicht in Ordnung ist. Und dabei hatte ich nie gesundheitliche Probleme. Mhm. Ich habe selbst im Untergewicht mit 48 Kilo regelmäßig jeden Monat meine Periode gehabt. Ich hatte auch sonst keine Probleme. Niedriger Blutdruck, wie ich es am Anfang angesprochen habe, ist bei Frauen wirklich keine Neuheit. Also viele Frauen neigen zu niedrigem Blutdruck. Mhm. Und das sind die einzigen Auffälligkeiten, die ich gehabt hatte. Niedriger Blutdruck. Wow. Mhm. Aber sonst war mein Körper komplett gesund. Und trotzdem wurde mir so massiv eine Essstörung eingeredet oder eine Magersucht explizit. Und das habe ich damals nicht verstanden, dass das passiert. Mhm. Ich habe es einfach hingenommen und dachte ja auch, ja, der Mensch ist voll im Recht, weil das ist ja eine Therapeutin und die wird schon einen Grund haben, warum sie das macht. Und ich habe ja auch irgendwie Probleme mit meinem Essverhalten. Aber ich habe nicht verstanden zu der Zeit, dass nicht das Problem im Essen an sich liegt, im Sinne von, ich verbiete mir mein Essen und ich muss einem Schönheitsideal entsprechen, sondern ich vergesse das Essen. Und im Entlassungsbericht von dem Klinikaufenthalt steht es sogar explizit drin, dass die Patientin Z sagt, sie vergesse das Essen. Mhm. Und auch sonst gab es unfassbar viele Hinweise in diesem Entlassungsbrief darauf, dass ich eine Neurodivergenz haben könnte, dass ich ADHS haben könnte oder Autistin bin. Und danach wurde einfach nie geforscht. Und höchstwahrscheinlich, weil es einfach jetzt erst in den letzten Jahren mal wirklich so ein Thema geworden ist und dass sich die Leute jetzt einfach oder das Personal dahingehend einfach auch weiterbilden muss und keine Ahnung. Aber es hat mich, wenn ich da heute so zurück drauf gucke, es macht mich echt wütend. Ja. Weil wie vielen Menschen ist da potenziell eine falsche Diagnose eingeredet worden und wie viel ist da potenziell psychisch auch kaputt gemacht worden, was vorher immer heil war?
Das Risiko hast du ja generell immer, ja. Keine Frage. Also gerade mit Thema Fehldiagnose ist ja nicht nur ein Thema in Bezug auf körperliche Krankheiten oder Erkrankungen, sondern eben halt auch in dem Bereich ein Thema, was halt echt problematisch ist. Und das kann natürlich dann auch, um wieder auf unser heutiges Thema zu kommen, krasse Auswirkungen auf deine Selbstwahrnehmung und auf dein Körperbild haben. Ja. Einfach, ne?
Ja. Wenn ich da heute, wie gesagt, zurück dran denke, das ist für mich einfach nur ein übergriffiges Verhalten. Es ist toxisch, es ist falsch, weil du kannst dich nicht literally vor einen Patienten setzen, der keine Essstörung hat und dem eine Essstörung einreden.
Ja.
Das geht nicht. Und ich frage mich halt auch heute tatsächlich, wie das funktioniert hat oder funktionieren konnte, wenn dieser Mensch sogar eine Supervisorin im Hintergrund hatte.
Who knows? Also wer weiß, von wem das Ganze ausging oder aufgrund welcher Basis sie davon überzeugt war, dass du eine Essstörung hättest.
Ja, also. Ja, ich finde es einfach nur wichtig, an der Stelle zu sagen, solche Fehler können passieren, auch wenn sie gefährlich sein können und potenziell auch vermeidbar sein können. Überall da, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren.
Klar.
Es ist einfach wichtig, wirklich extrem wichtig, dass man sich immer auch mit anderen Menschen austauscht und auch über einen Therapiekontext, also was da auch vielleicht dann passiert in den Stunden. Nicht um da irgendwie, weiß ich nicht, jemanden zur Verantwortung zu ziehen oder sonst irgendwas, sondern um einfach Dinge ins Verhältnis zu setzen, um Vergleiche zu bekommen, um vielleicht auch ein Bild davon zu bekommen, bin ich auch bei dem Therapeuten vielleicht richtig oder nicht. Weil ich weiß zum Beispiel heute nach drei Verhaltenstherapien, ich brauche sicherlich wie nennt sich das nochmal?
Schematherapie?
Genau, eine Schematherapie. Mhm. Also eine Therapie, die Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie miteinander verbindet. Und das sind Dinge, die konnte ich aber erst durch die Erfahrungen sammeln und auch durch wieder Social Media, wenn Menschen zum Beispiel von Schematherapie sprechen, die Vergleiche und Erfahrungen, die man dadurch halt eben bekommt. Deswegen ist es nie verkehrt, darüber zu reden mit anderen Menschen. Und ich habe es ja eben auch schon gesagt, wenn man sich selber in seinem Körper wohlfühlt und vor allem gesund ist, egal ob über- oder untergewicht, dann hat da niemand reinzureden. Niemand, auch kein Therapeut. Ja. Weil wenn ich mich damit wohlfühle und gesund bin, dann hat es niemanden anderen zu interessieren. Und dann ist es auch nicht die Aufgabe eines Arztes oder von irgendjemand anderem zu sagen, ja, aber mit 10 Kilo weniger, da wärst du ja vielleicht noch gesünder. Das geht dich nichts an. Also lass es einfach. Und Körper sollten generell nicht kommentiert werden, außer es ist eine Sache, die innerhalb von Sekunden geändert werden kann. Keine Ahnung, du hast was zwischen den Zehen oder so. Ja.
Ist aber generell auch so ein Thema. Also das, was du gerade angesprochen hast mit diesen Erfahrung, gewisse Erfahrungen sammeln, Austausch mit anderen Menschen und dadurch auch wiederum unterschiedliche Quellen von Informationen zu kriegen. Das ist ja generell ein Punkt, der sehr wichtig ist, um sich überhaupt, egal zu welchem Thema, gut zu informieren. Das ist ja auch die Grundlage von Journalismus, dass man halt Quellen prüft und halt wirklich auch miteinander vergleicht und schaut, dass man valide Informationen bekommt.
Ja.
Und ja, es ist nun mal dieses Bild, wir gehen zum Arzt und ganz viele haben dieses Gott-in-Weiß-Thema in der Birne, ne? Das ist der Arzt, was er sagt, ist richtig. Aber auch dein Arzt ist nur ein Mensch, auch der kann mal falsch liegen. So. Und deswegen ist da manchmal ganz gut, sich gerade bei wichtigeren Themen, wenn es jetzt nicht um einen kleinen Husten geht, sich da auch, ja, andere Urteile einzuholen von anderen Ärzten und halt mit anderen Menschen zu sprechen, die betroffen sind und da Erfahrungen auszutauschen. Das bringt einen einfach voran. Ne?
Auf jeden Fall.
Total.
Ja. Also man muss sich auf jeden Fall nicht schämen, in Therapie zu sein und auch über diese Dinge, die da passieren, also die da besprochen werden, zu sprechen. Wenn man sich, weiß ich nicht, wenn es bestimmte Menschen in einem Umfeld gibt, bei denen man das Gefühl hat, man kann sich in denen anvertrauen, dann darf man das durchaus tun.
Ja.
Weil, also, ich habe schon das Gefühl, dass viele vielleicht Therapie machen und dann denken, dass, was da besprochen wird, geht dann niemand an was an oder man darf das dann mit niemand anderem besprechen oder sowas. Wenn das wenn das für Freunde oder wie auch immer dann fein ist und die auch sagen, so kannst du mit mir darüber reden, dann darf man sich auch anvertrauen.
Na klar, da wo das Vertrauensverhältnis da ist unbedingt.
Genau.
Ja, ansonsten, ich glaube, mir wäre wichtig nochmal zu betonen, also wir hatten vorhin schon mal dieses Thema mit der Kleidung wechseln, wenn man merkt, ne, dass das Körperbild mit Kleidung und Co. nicht übereinstimmt. Aber generell ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es halt Selbstwahrnehmung halt auch, wie bei allen anderen Themen auch, und wir hatten es, glaube ich, schon mehrfach angesprochen in anderen Folgen, Achtsamkeit, sich bewusst wahrnehmen, ist halt einfach auch so ein Thema. Ich fand das wunderschön, was du vorhin beschrieben hast, diesen Punkt mit, dass du diesen Unterschied gemerkt hast zwischen dem Bild in deinem Kopf und diesen dich selbst berühren und merken, dass es ja gut anfühlt und du es eigentlich schön findest. Das ist bei mir zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, den ich gemerkt hatte in Bezug auf mein Bild vom Gegenüber, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, mit diesen Schönheitsidealen, was ich ja auch bei Dating und Co. immer hatte. Da dann halt auch zu merken, dass wenn ich davon abweiche, ich dann eher danach gegangen bin, wie ist der Mensch? Wie fühlt sich der Mensch an? Und wie fühlt sich dann auch ein Körper an, der halt von Schönheitsideal X abweicht? Und fühlt sich das gut an? Und nur darauf kommt es an. Fühlt sich's gut an? Und genauso ist das mit der Selbstwahrnehmung für mich, meiner Meinung nach, und auch mit dem Körperbild. Wenn ich mich mit meinem Körper wohlfühle, dann ist alles fein.
Ja.
Und dann muss ich nicht irgendeinem Schönheitsideal entsprechen, was ich auf Plakaten sehe.
Also für mich ist, wie gesagt, der Gesundheitsaspekt immer noch genauso wichtig, wie das sich wohlfühlen.
Unbedingt.
Weil wenn ich ein, weiß ich nicht, Gewicht X habe und dadurch aber gesundheitliche Beschwerden erfahre, dann ist da ein Problem.
Ja.
Und dann kann man es auch nicht rechtfertigen mit, ich fühle mich in meinem Körper wohl. Das ist meine Meinung. Ganz wichtig. Wenn das andere Menschen anders sehen, ist das okay. Das ist aber meine Meinung.
Ja.
So, und ich finde, diese beiden Punkte, die müssen miteinander matchen, sonst funktioniert das vorne und hinten nicht. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich dieses Erlebnis oder dieses Beispiel nehme, ist der einzige Punkt, der mich dazu anhält, Gewicht zu verlieren, der Punkt, dass ich mich schwer fühle. Ich hatte ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen auch mit einer Person gesprochen, die auch in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen hat und sich auch unwohl fühlt damit.
Ja.
Und da mich ein Match dann gehabt, dass wir beide gesagt haben, wir haben durch diese Körperfülle das Gefühl, sehr schwer zu sein. Und ich mache das immer daran aus, dass ich das Gefühl habe, wenn ich halt gehe, dass ich so trample, dass ich mich halt so schwer fühle. Und das ist halt der Punkt, der mich in dieser ganzen Hinsicht da halt jedes Mal anhält und sagt so, okay, da lässt mich einfach grundsätzlich nicht wohlfühlen in meinem Körper. Ich habe keine gesundheitlichen Einschränkungen dadurch, ich habe aber ein körperliches Unwohlsein und deswegen wäre es mir halt auch ein Anliegen, da halt was zu verändern.
Kenne ich. Also ich hatte ja auch schon Phasen, wo ich gemerkt habe, wo ich erst durch beispielsweise Treppensteigen und schwere Luft kriegen gemerkt habe, dass ich zugenommen habe. Vorher habe ich das gar nicht gecheckt, weil ich halt nicht jemand bin, der jeden Tag vorm Spiegel so genau guckt oder so. Und dann Treppen gestiegen, dann so, die Lunge pfeift aber ganz schön. Dann irgendwann hast du jemanden neben dir stehen, der so sagt, Lunge pfeift und so. Und okay, na gut, hast vielleicht ein bisschen zugelegt oder so, kann es das sein? Und dann so, stimmt, ja, okay, ich trage ein bisschen mehr mit mir rum, deswegen wird es schwerer mit dem Atmen. Ja, macht halt Sinn. Ne? So.
Ja.
Genau, also es ist wirklich, wenn Einschränkungen da sind, die einen einen wirklich nicht gut tun, die einen einschränken im Alltag oder die halt wirklich sogar gesundheitliche Probleme verursachen, bin ich genauso wie du der Meinung, ist das was, worüber man sich wirklich kümmern sollte, im eigenen Sinne, ganz egoistisch betrachtet.
Ja, vor allem ganz wichtig, da muss ich eingrätschen, bitte niemals für jemand anderen Gewicht zunehmen oder verlieren.
Ja, bitte.
Das ist dein eigener Körper und den solltest du so behandeln oder so befüttern oder auch nicht, wie das eigene Wohlbefinden es zulässt. Mhm. Also aus Liebe zu jemand anderem oder aus Zuneigung zu jemand anderem zu oder abzunehmen, ist das größtmöglich Falsche, was man tun kann.
Voll.
Im Sinne des eigenen Interesses und der Bedürfnisorientierung für einen selbst und Co. Also das geht für mich komplett in eine toxische Richtung.
Total. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, dich so krass verändern zu müssen für einen anderen Menschen, dann bitte such dir therapeutische Hilfe. Ja. Kann ich an der Stelle gleich so sagen, ja, weil da stecken ganz andere Themen dahinter.
Ja, unbedingt. Also, das ist kein Angriff, das ist tatsächlich leider Gottes
ist einfach Fakt. Nur... Ja,
den man da so nennen kann.
Gut gemeint, ein gut gemeinter Rat, sagen wir es einfach mal so, jetzt als Nicht-Fachmenschen, bitte das nicht tun.
Genau,
unbedingt.
Ja, immer bei sich selber bleiben.
Sehr wichtig.
Ja.
Und auch da, weil wir dieses Thema gerade hatten, sich für einen anderen zunehmen oder abnehmen oder sowas, ist ja, ne, wie gesagt, nicht so eine gute Geschichte. Aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, gerade mit diesem Thema in Bezug auf Partnerschaft und Co., ist halt auch dieses Selbstwahrnehmungsthema und wie mein Partner oder meine Partnerin mich wahrnimmt.
Mhm.
Also ich finde es ja zum Beispiel auch bei uns beiden super spannend, in den letzten Wochen, Monaten zu beobachten. Ich habe dieses Thema angesprochen, dass ich mich zu füllig fühle und zu viel Bauch habe und trotzdem von dir das Feedback bekomme, dass du mich immer noch heiß findest. So. Und andersrum ist es ja genauso.
Ja.
Ne? Du sagst ja auch von dir, du bist mit deinem Körper nicht zufrieden oder du findest dich nicht attraktiv oder weiß der Geier was.
Mhm.
Und kriegst ja von mir auch im Prinzip tagtäglich, wenn wir uns sehen, das Feedback, dass ich das ganz anders sehe und wahrnehme.
Ja.
Also auch das sind Dinge, die halt auseinandergehen dürfen.
Mhm.
Ne? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich den bei uns sehr, sehr schön finde, dass wir das trotzdem akzeptieren und annehmen können, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns trotzdem heiß findet, obwohl wir uns selber nicht heiß finden.
Ja, und was ich da viel wichtiger finde, ist die Akzeptanz bei einem selber. Wenn ich sage, ich finde dich trotzdem oder weiterhin immer noch sehr attraktiv und auch erotisch anziehend oder sexuell anziehend, ist es nicht meine Aufgabe, dir das einzureden, dass du einen tollen Körper hast.
Mhm, genau das.
Es ist ein Annehmen. Es ist, ich kann dir meine Meinung sagen, ich kann dir mein Empfinden sagen und ich nehme dann aber deine Wahrnehmung an und habe dann nicht den Auftrag, dir ein besseres Gefühl zu geben oder so. Das tue ich bereits, indem ich dir sage, dass ich dich immer noch attraktiv finde.
Ja.
Aber es ist nicht meine Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass du diese Wahrnehmung auch annimmst.
Genau.
So, ich muss da jetzt nicht sitzen.
Halt.
Genau, ich muss da jetzt nicht sitzen und immer wieder sagen, ja, aber du siehst doch toll aus.
Mhm.
Du siehst doch toll aus. Ja, aber Schatz, du siehst doch toll aus.
Genau.
Nein, das erzeugt nur Druck beim anderen und das ist das, was wir nicht wollen.
Yep. Und das ist halt auch so ein Punkt, den ich wirklich sehr, sehr schön finde, dass der bei uns so gut funktioniert, muss ich wieder sagen.
Das Einzige, was man da, finde ich, machen kann, was völlig legitim ist, ist nachzufragen, ob man dem anderen in irgendeiner Art und Weise helfen kann.
Voll,
ne?
Ja.
Also ich bin ja eine unfassbar starke Naschkatze. Das heißt, in meinem Haushalt finden sich irgendwie überall Süßigkeiten. Im Kühlschrank, auf dem Küchentisch, im Schrank, im Wohnzimmer. Es ist immer verfügbar.
Hm.
Und da dann zum Beispiel nachzufragen, ob man darauf achten soll, das zum Beispiel ein bisschen, na nicht versteckter, aber so zu machen, dass ich es zum Beispiel jetzt nicht mache, wenn du da bist, die Tüte Chips rauszuholen.
Mhm.
So. Oder vielleicht zu fragen, kann ich darauf achten, irgendwie was für dich da zu haben zum Snacken? Weil man hat ja nun mal eben, weiß ich nicht, wenn man sich einen Film anschaut, Lust, sich mit einem Snack zu beschäftigen. Und solche höflichen Nachfragen zu machen, finde ich voll in Ordnung. Und wenn der andere dann aber sagt, nee, und vielleicht auch sagt, ich möchte gar nicht, dass du das zu einem Thema machst, dann ist es auch wieder meine Aufgabe, das einfach zu akzeptieren und nicht in diesem Helfersyndrom zu so stecken zu bleiben. So, ich will dir aber helfen, oh mein Gott, lass dir helfen. Nein, biete deine Hilfe an und der andere entscheidet dann, ob er die annehmen möchte oder nicht.
Ja. Ist super wichtig, auch im Sinne Selbstwirksamkeit. Jeder schön bei sich bleiben, jeder immer noch ein Individuum, das für sich selbst entscheidet.
Ja.
Und auch da nicht in irgendwelche Co-Abhängigkeiten zu geraten.
Ja, stimmt. Das ist es ja. Genau das ist es.
Mhm. Genau. Ja,
wie immer wieder ordentlich Input gehabt in dieser Folge.
Mhm.
Ich finde aber auch, dass das irgendwie nachvollziehbar ist. Also das sind so Themen, die sind super komplex und wahrscheinlich haben auch wir hier jetzt Themen gehabt, die immer noch fehlen, die wir nicht mit eingebracht haben.
Absolut.
Und trotzdem, finde ich, haben wir schon eine ganz gute und breite Palette an Themen und an persönlichen Bezügen mit reingebracht.
Mir ist aber tatsächlich wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, wenn es irgendein Thema gibt bei unseren Zuhörenden, was sie nochmal ein bisschen mehr vertieft haben wollen, bitte schreibt uns in die Kommentare, schickt uns eine Mail, wie auch immer, weil wir wollen dann auch gerne drauf eingehen. Ne?
Ja, also, genau. Also wir freuen uns über Austausch. Also das ist dahingehend noch sehr dünn.
Ja.
Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, uns, auch wenn ihr, weiß ich nicht, öffentlich unter die Videos oder unter die Beiträge nichts kommentieren möchtet. Wir haben, wie gesagt, eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns immer mal hinschreiben.
Genau.
So. Und genau, was wir ja häufiger in den Folgen machen, ist ja zum Schluss nochmal so ein bisschen zu gucken, was können wir dann an hilfreichen Ratschlägen oder Tipps oder Strategien vielleicht mitgeben. Und was uns ja schon geholfen hat bei diesem Prozess von Selbstwirksamkeit und auch Selbstakzeptanz und mit dem Körperbild irgendwie in Einklang zu kommen oder sich überhaupt erstmal mit dem Thema zu befassen, ist ja Achtsamkeit und auch Aufmerksamkeit für Trigger. Und an der Stelle könnte man zum Beispiel mal schauen, wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal mal richtig gespürt und nicht darauf geachtet oder nicht ausschließlich darauf geachtet, wie ich aussehe. Es geht ja ein bisschen in die Richtung, was ich ja vorhin als Beispiel gesagt habe, mal aus dem Kopf rauszukommen, die Augen zu schließen und sich einfach mal nur anzufassen.
Ja, vielleicht auch einfach mal hinzuspüren und sich nochmal, also in Momenten, wo man sich unwohl fühlt in seinem Körper, vielleicht dann auch noch ein bisschen hinzuspüren, woher kommt das gerade,
ja,
was hat das gerade ausgelöst.
Genau.
Auch so ein Ding.
Genau, war das vielleicht eine Person und ein Kommentar oder war das irgendein Medium, was mir gerade irgendwas gezeigt hat oder war es ein Gedanke, was für ein Trigger war da jetzt gerade, der diese Unsicherheit und das vor allem Unwohlsein ausgelöst hat.
Mhm. Und auch da finde ich ganz wichtig, dann auch hinzuschauen, gibt es vielleicht konkret Menschen in meinem Umfeld oder gibt es bei diesen Medien konkrete Medien, die dieses Unwohlgefühl bei mir auslösen, dass dieses Gefühl entsteht, weil ich das gerade konsumiere und gewisse Dinge dort gesagt werden oder mir gezeigt werden.
Ja, genau.
Finde ich auch ganz wichtig, da dann auch hinzuschauen.
Ja, genau. Ansonsten finde ich es auch wichtig, wie man zum Beispiel mit Selbstkritik umgeht. Also ich finde es ja schon wichtig, dass man also in einem kritischen Kontext immer irgendwie vielleicht auch mal mit sich stehen kann, weil es wichtig ist, sich zu hinterfragen und auch zu reflektieren. Ich finde aber auch, dass es sehr in Verbindung mit unserer Kommunikationsfolge stehen kann, weil es auch immer darum geht, wie man selber mit sich spricht. Und da kann man dann eben vor allem darauf achten, ob man diese Selbstkritik, also sowas wie wenn ich zum Beispiel wahrnehme, dass ich mir denke, ich bin zu dick, ob das dann in so eine Spirale gerät und ob die dann anfängt, mich aufzufressen oder ob ich sie früh genug erkennen kann und auch unterbrechen kann.
Und vor allen Dingen finde ich auch da die Sprache, die man sich selbst gegenüber anwendet, unglaublich wichtig. Nicht nur im Kopf, sondern auch ausgesprochen.
Ja, und auch das Verständnis dahinter, finde ich, weil zu sagen, ich bin dick, das ist sozial geleitet eine Beleidigung, aber wenn man so faktisch drauf guckt, einfach nur eine Beschreibung.
Ja.
Dick ist so in dem gesellschaftlichen Kontext, den wir hier erleben, eine Beleidigung im Sinne von jemand, der mehrgewichtig ist, den beleidigen wir jetzt als dick oder fett. Dabei ist das theoretisch gesehen einfach nur eine Zuschreibung, wie jemanden schlank oder dünn zu nennen.
Genau.
Oder und groß oder klein.
Richtig. Und da gibt es dann aber einen ganz, ganz krassen Unterschied zu solchen Bezeichnungen, wie ich die neulich oder letztes Jahr war das, glaube ich, gewesen, von einem mir nahestehenden Menschen gehört habe. In Bezug auf sich selbst. Sich selbst als zufällig empfunden und sich selbst als fettes Schwein bezeichnet. Das sind so Dinge, wo ich sage, das geht dann schon echt in Richtung Selbsthass und Co. Sollte man da mal ein bisschen reflektieren, ob das klug ist, so mit sich zu reden.
Ja, definitiv. Und das ist ja das, was ich meine. Wenn man selber auch diese Begriffe als Beleidigung für sich angenommen hat oder so, nennt man das, internalisiert hat, dann ist der Weg dahin, sich selber auch als dickes, fettes Schwein oder wie auch immer auch zu beleidigen, sehr, sehr kurz. Das passiert also sehr schnell. Wenn ich aber zum Beispiel begriffen habe, dass dick, fett, wie gesagt, nur eine Beschreibung ist, die eigentlich überhaupt nichts mit einer Beleidigung zu tun hat, sondern dass dieser Begriff entfremdet wurde, dann kann da zum Beispiel der Gang in meinem Gedanken umgeleitet oder umstrukturiert werden, dass ich mich gar nicht mehr als solches labele, um mich zum Beispiel zu beleidigen. Oder ich fange an der Stelle schon mal an, darüber nachzudenken, warum habe ich gerade das Bedürfnis, mich zu beleidigen? Warum brauche ich das, um Veränderung potenziell hervorrufen zu können? Oder in Aktion zu treten? Warum muss ich mich fertig machen?
Und kann ich das nicht vielleicht auch ein bisschen wohlwollender hinkriegen?
Genau.
Und trotzdem die Veränderungen anstoßen, die ich haben möchte, ohne mich selbst zu beleidigen?
Richtig, weil das funktioniert. Ist wild, ich weiß.
Ist total aber das cool. Geht. Ja. Es geht auch, wenn man nett zu sich ist, ohne Scheiß.
Ja, genau. Und am wichtigsten finde ich, das ist so ein bisschen, ja, wie so die Frage, wenn du jetzt keine Angst hättest vor XY, was würdest du dann in deinem Leben tun? Mhm. Ist so die Frage, was würde passieren, wenn du heute oder jetzt in diesem Moment einfach mal nur sein dürftest? Mhm. In Bezug auf Selbstbild oder Körperbild, Gewicht und Co. Würdest du das Törtchen essen? Würdest du es weglassen? Würdest du dich verurteilen, wenn du das Törtchen isst? Wenn wir jetzt mal bei zum Beispiel was Süßem bleiben, yeah, oder so. Ne? Oder auch zum Beispiel auch bei bestimmter Kleidung. Da haben wir auch heute gar nicht drüber geredet, dass man zum Beispiel auch aufgrund des Körperbildes, wie man sich empfindet oder von anderen gelesen wird zum Beispiel, sich traut, bestimmte Kleidung zu tragen oder nicht.
Oh ja.
Und wenn ich mich jetzt heute von all diesen Dingern frei machen würde und das alles mal ausblende und nur auf meine Empfindung achte, was würde dann passieren? Was würde ich vielleicht tun, was ich normalerweise nicht tun würde?
Spannende Frage, definitiv. Ja, absolut.
Also, letztendlich lässt sich sagen, dass dein Körper kein Objekt, sondern dein Zuhause ist. Und selbst wenn du dich manchmal in diesem unwohl fühlen solltest, darfst du dich ihm immer wieder annähern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und teile diese Folge auch gerne mit jemandem, der auch mal Schwierigkeiten mit seinem Selbst- bzw. Körperbild hat. Denn vielleicht braucht diese Person genau diesen Reminder, dass sie genauso wie sie ist, richtig ist. In der nächsten Folge wollen wir mit euch über unser Beziehungsmodell sprechen, also über ethisch nicht monogame Beziehungen, über Polyamorie, über offene Beziehungen und alles, was da so zugehört. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns das nächste Mal.
Au revoir.
Bis dann.